Moin Moin, liebe Leute, zu einem neuen Podcast. Ich bin der Sven.
Ich bin der Martin, seid gegrüßt.
Wir haben es geschafft, und Martin. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind durch.
Endlich.
Durch Waxworks. Es ist vorbei. Ach Gott. Es hat lange gedauert.
Es ist vollbracht.
Ja, ein Lebenswerk. Es fühlt sich so an wie ein Lebenswerk, das wir vollbracht haben. Für euch da draußen sind ja im Idealfall, wenn wir das mit dem Upload schaffen, 3 Wochen vergangen. Für uns ist es auf den Monat genau 1 Jahr, seit wir diese Reihe mit 3 Folgen angefangen haben.
Ich bin sehr schuld daran, ich habe mich gesträubt.
Es ist viel passiert letztes Jahr und deswegen kam viel dazwischen, aber ich glaube, dass ein guter Teil des Grundes, warum es so lange gedauert hat, wirklich daran lag, dass wir uns nur sehr schwer motivieren konnten. Ich würde mal sagen, wir haben pro Folge bestimmt 6 Stunden investiert in das Spiel, wenn das mal teilweise mehr, teilweise weniger, für die Level durchzuspielen, immer wieder neu zu spielen, wieder neu zu probieren. Und es ist ein frustrierendes Spiel. Und ob sich das am Ende lohnt, dazu kommen wir dann am Ende dieser Folge, würde ich sagen.
Ja, ein Fazit. Spoiler. Ja, weil wir haben ja nicht nur das letzte Kapitel gespielt, also nicht nur das vorletzte, nicht nur das letzte der 4 Kapitel gespielt, sondern das alles beendet. Wir haben es geschafft, wie gesagt.
Ja.
Aber dazu kommen wir nachher noch.
Genau. Ja, wir können es ja eigentlich schon beim Namen nennen. Wir waren ja ein bisschen am Spekulieren in der letzten Folge. Was ist denn jetzt? Ist die Mine das letzte Level? Aber nee, es ist tatsächlich nicht das letzte Level. Da kommt noch was danach.
Ja.
Ja, dazu kommen
Level
wir dann.
Level würde ich es nicht nennen.
Nee, ist es nicht. Aber dazu kommen wir dann. Aber ja, die Mine war der Punkt, wo wir stehen geblieben sind. Teilweise stehen geblieben. Manche von uns. Andere hatten das Glück ja nicht, dass sie bei der Mine standen.
Ja, dazu, ich vermute, dass es am Emulator lag, aber es ist auf jeden Fall ein sehr seltsamer Bug, den ich da hatte. Ich weiß mittlerweile, wie ich ihn umgehen kann, nach 2 Problemen. Ich durfte nämlich, um in die Mine einzusteigen, durfte ich ja vorher nochmal London oder den Friedhof wegen meinen Speicherständen nochmals machen. Habe ich dann auch gemacht. Da war ich dann vorbereitet, wollte in die Mine einsteigen nächstes Mal. Und als ich wieder in die Mine einsteigen wollte, habe ich festgestellt, ja, ich habe zwar einen Spielstand gehabt, der so halb auf dem Friedhof fertig war, aber eben nicht ganz. Das heißt, ich durfte für die Mine dann nochmal das Ganze machen. Ich habe gelernt, wenn ich versuche, Spielstände zu überschreiben, dann könnte es sein, dass das nicht passiert. Es ist eigentlich fix nicht passiert, er hat nur die 9 Spielstände gespeichert. Ich vermute ja, dass er das im Arbeitsspeicher bewahrt hat, weil ich konnte jederzeit diese Spielstände laden, solange das Spiel gelaufen ist. Das heißt also, ich war dann nochmal auf dem Friedhof, hatte relativ viel Glück mit den Gegnerhorden, weil es waren keine Horden, sondern ging überraschend schnell, dass ich den nochmal abgeschlossen habe, ehe wir uns in die Mine vorgewagt haben. Dazu sei gesagt, ja, worum geht's in der Mine? Es gibt ja immer diese schönen Hintergrundgeschichten und diesmal habe ich ganz brav viele Notizen dazu gemacht. Ja, wir suchen unseren Zwillingsbruder, haha, das zieht sich ja durchs Spiel. Ja, das kam jetzt überraschend. Aber ja, wir sind in einem sehr Cthulhuiden Setting, das hatten wir ja auch schon vermutet.
Ja, ja, das Bild, das Wachsbild quasi davon war ja schon, du siehst halt da so eine, du siehst 2 Minenmitarbeiter, die so in die Dunkelheit gerissen werden von diesem Pflanzenmonster. Ich nehme an, das ist ein Schub-Nigorath, weil es so viele Augen hat, keine Ahnung.
Ein Schogote.
Ja, es ist halt so eine Pflanze mit Tentakeln, ganz vielen Augen am Körper und oben so eine Öffnung, das sieht aus wie ein großes Maul am Kopf quasi, wo Kraken, zungenmäßige Sachen auch noch rauskommen. Sehr abgefahren. Also,
ja, wer das Monster ist, erfährt man aber schon auf der Plakette, bevor man in das Wachsbild hineingeht. Weil da standen so tolle Sachen, dass der böse Zwilling diesen Kult gegründet hat, um Menschen zu versklaven, in denen er mit dunkler Magie irgend so ein Elixier erstellt und denen das zu trinken gibt. Und sie verwandeln sich dann nach und nach in pflanzenartige Wesen. Für mich war es zwar mehr Pilz, aber ja.
Ja, es ist ein bisschen abgefahren vom Design her. Die Gegner, die wir hier treffen, werden auch sehr abgefahren, fand ich aber eine schöne Abwechslung, vor allen Dingen nach dem London-Level. Ich glaube, die Reihenfolge, in der wir gespielt haben, war ganz gut. Also Ägypten, das erste Level ist sowieso, glaube ich, mittlerweile, es ist traurig, das zu sagen, aber je weiter man im Spiel kommt, desto positiver schaut man auf das, was man bisher gespielt hat.
Ja.
Und Ägypten war als Level, obwohl wir es am Anfang gesagt haben, dass es eine Katastrophe wäre, weil viel zu lange, glaube ich, echt ein guter Einstieg. Friedhof ist ein guter, guter Palette-Cleanser von Ägypten, und London ist dann im Prinzip ein guter Auftakt, für in die Mine reinzugehen, weil es wieder sehr unterschiedlich ist. Also von der Vielfalt her haben sie es gut gemacht.
Stimmt, also das habe ich auch hier wieder festgestellt. Die Stimmung ist eine andere, das Setting ist eine andere, der Kampf spielt sich anders. Es gibt relativ viel Kampf, aber es ist kein so ein, ich klicke Monster tot, weil wenn es mal so weit kommt, dass du das machen musst, dann wirst du vielleicht eines besiegen. Ich betone auf vielleicht. Ich habe einen geschlagen so, aber dazu kommen wir auch noch, ja. Ja, genau. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja vorher schon erwähnt, den Bruder kennen wir schon laut dieser Plakette, weil das ist dieses aufgedunsene Wesen, das man da sieht, ist der Bruder. Weil der hat sich nach und nach in dieses Monster verwandelt und ist dementsprechend unbeweglich. Das heißt, man weiß von Anfang an, wo er ist, aber er ist quasi unverwundbar.
Aber es ist nicht der Bruder, den wir suchen. Es ist der Bruder aus der Zeitperiode. Habe ich das richtig
verstanden? Natürlich, aus der Zeitperiode, ja.
Genau, also wie
aus
immer
dieser
quasi.
Zeitperiode. Ja, der Boss war eigentlich immer der Bruder. Jack the Ripper war der Zwillingsbruder, der ägyptische Priester war der Zwillingsbruder und der komische Zauberer bei den Zombies war auch der Zwillingsbruder. Vlad, also stimmt, ich vergesse immer, dass das Dracula war.
Wie kannst du das nicht wissen? Das ist doch so offensichtlich.
Oh Gott, das ist so. Ich habe es wieder gelesen und habe mir wieder gedacht.
Ja, also ich habe die Podcast-Folge nochmal gehört und dachte, was? Ach so, ja, ach meine. Das ist ja wirklich. Naja, aber egal. Es ist ein neuer Start. Beim letzten Mal war ich vorsichtig optimistisch, dass ja vielleicht das Ende uns jetzt nochmal rumreißt. Du warst da eher skeptisch. Mal sehen, wer da recht hatte. Wir kommen also in dieser Mine an. Es ist recht interessant, weil in der Mine, wenn du da startest, du startest quasi mit blickend in diesen Tunnel rein, da sind unten Gleise auf dem Boden, und du startest in so einer Art, Käfig, und hier ist es halt super wichtig, wenn du das halt nicht weißt, dann rennst du halt erstmal ins Blinde rein, dass du dich sofort umdrehst, weil du stehst in einem Aufzug, und dieser Aufzug, da bist nicht nur du, was du niemals wissen würdest, wenn du halt einfach losgehst in den Level, wie das jeder normale Mensch macht. Da liegt nämlich so jemand rum. Und da ist mir direkt mein erstes Malheur passiert. Weil ich meine, in dem Spiel bist du ab dem Zeitpunkt, glaube ich, echt abgehärtet, was das angeht. Ich drehe mich also um, sehe da eine Leiche auf dem Boden liegen. Och,
das habe ich genau so in meinen Notizen stehen. Eine Leiche, wir kennen das ja schon.
Ja, genau. Du siehst halt da so eine Leiche am Boden in dem Fahrstuhl liegen. Und die Fahrstuhlbedienung ist kaputt, die ist aufgerissen. Und vor der Leiche liegt so ein, so ein Ghostbusters-Rückenpaket-Dings halt. Halt so eine Giftpumpe im Prinzip, die du dir auf den Rücken schnallst. Mit einem Schnorchel vorne dran kannst du dann Gift sprühen. Ein Chemikalien-Sprühdosengerät, was auch immer. Das du dir mitnehmen kannst. So, das war meine Erfahrung. Das ist, was ich sehe. Da ist eine Leiche, kann ich auch näher drauf gucken. Jo, ist eine Leiche, kommt Blut raus. Kopf nach unten. Und das Ding da auf dem Boden. Ich nehme also das Ding auf den Boden und gehe los. Das war mein erster Fehler.
Du hast die Leiche nicht durch so. Also die Leiche, man konnte mit ihm reden. Er hat gebrochen, der Arzt gesagt, ja, egal, der stirbt trotzdem gleich, ist ja immer so, war meine Einstellung.
Ich habe nicht mal mit ihm geredet.
Ich habe tatsächlich Items gefunden, und aber allerdings nicht alle. Mhm. Aber ich habe ihn nochmal durchsucht, als ich neu gestartet habe, kommt ja vor in dem Level, so viel spoilere ich schon mal vorweg. Und da habe ich dann auch das Feuerzeug bei ihm gefunden, nicht nur den Schraubenschlüssel.
Ich habe tatsächlich war dann, glaube ich, das vierte Mal oder so, dass ich neu gestartet habe, dass ich dann rausgefunden habe, ach, der hat noch Zeugs und der lebt, Wahnsinn. da habe ich dann lustigerweise das Feuerzeug gefunden, den Schraubenschlüssel nämlich nicht, und ich habe den Screenshot hier. Das ist so, dieser Typ hat so eine olivgrün bis gelbe Daunenjacke an. Und die ist total verkrumpelt, verknödelt. Ne? Und in der hat eine Tasche oben am Oberarm, die auch eins zu eins genauso aussieht wie die Falten in der ganzen Jacke. Also das alleine schon zu sehen, ist echt knifflig. Und in dieser Tasche steckt ein Schraubenzieher, der etwa so groß ist wie ein Dauerschreiber. Und dieser Dauerschreiber hat eine olivgrün bis gelbe Farbe. Na, herzlichen Dank. Mach doch den Scheißgriff rot, damit man den sieht.
Das wäre doch zu einfach.
Mann, es ist schon wieder Pixelhunting. Auch das nicht. Das letzte Mal in diesem Level.
Oh Gott, ja. Aber dieser Schraubenzieher ist verdammt wichtig. Oh Gott, ist der wichtig.
Ja, der ist sehr wichtig. Und
das Feuerzeug auch.
Zu dem Zeitpunkt, war das bei mir nämlich echt, aus einem ganz anderen Grund dachte ich, dass der wichtig ist. Denn du hast ja jetzt diese Sprühflasche, ne? Bei der Sprühflasche, du kannst, die ist ein bisschen seltsam, weil direkt, wenn du jetzt weitergehst in diesen Tunnel, kommt eigentlich schon das erste Monster.
Ja, das kommt schnell. Das ist aber eigentlich auch gut gemacht vom Level-Design, finde ich.
Das stimmt. Wichtig. Und die sind halt super abgefahren. Du siehst noch, das war ein Mensch, aber es sieht aus wie halt komplett mutiert und überwachsen. Also es ist auch wieder, da quillen überall immer mal wieder Augen raus. Es gibt auch verschiedene Designs von den Monstern.
Ja, dann, wenn sie die Hände heben, um dich zu schlagen, kommen teilweise so amöbenartige Tentakel raus und so. So ganz im Kleinen zwar, aber ja, da rot, der Rest ist eher so grünlich.
Ja, sie haben auch, teilweise haben die Monster so ewig lange Tentakelzungen, mit denen sie dich schlagen können. Ja. Also super abgefahrenes Design. Also, hat mir sehr gut gefallen. Ist so eine Mischung irgendwie, als hätten sie sich nicht einig werden können, ob es jetzt pflanzlich ist oder so ein Cthulhu unter Wasser mäßig. Es ist ein bisschen verwirrend. Aber
ich dachte eher an diese Fungiwesen und sowas. Also
ja,
so
genau.
Pilzartig. Deshalb habe ich auch hier bei der Pflanzenspritze Fungizid stehen, was eigentlich nicht richtig ist, weil es waren Pflanzenschutzmittel im Endeffekt.
Genau. Und da, das Kampfsystem, du hast diesen Kampfbutton wieder, den du ja in manchen Leveln gar nicht hattest. Aber das funktioniert in dem Fall gar nicht über den Kampfbutton, sondern du musst das Item benutzen. Diese Sprühdose musst du als Item benutzen auf die Gegner, um die anzusprühen, und mit einem Sprüher sind die dann auch sofort tot.
Ja, sehr eindrucksvoll tot, weil da schmilzt die Haut von den Knochen im Prinzip. Also eigentlich wieder mal ziemlich widerlich. Allgemein kann das dieser Level sehr.
Ja, die Todesanimationen sind auch wieder sehr widerlich. Wenn die dich killen und treffen, dann quillst du so auf und die quillen halt so. Ja, da ist es nämlich wieder mehr so in diese Richtung, ja, jetzt fallen mir so fossilartig, dass dir das aus der Haut rausquillt. Sehr widerlich. Kann auch passieren. Und so kannst du die Gegner halt super easy besiegen und läufst dann so ein bisschen weiter und kommst dann relativ natürlich auch wieder sehr schön eigentlich vom Level erklärt, kommst du an so ein Rankenportal. Also das sind einfach so Alien-Ranken, die auch überall an den Wänden entlang wachsen. Und die wachsen teilweise dann in den Gang rein. Und auch hier, wie immer in dem Spiel, du hast halt nur deine Gänge, die sind genauso breit wie du bist. Also du kannst da nicht links und rechts irgendwo dran vorbei. Und diese Ranken hängen dann von der Decke runter. Und wenn du dich denen näherst, dann spießen die dich einfach auf und reißen dich auseinander.
Und ja, auch hier wieder widerlich.
Ja, ich glaube, das ist eine der wenigen animierten Todessequenzen, wo du wirklich auseinandergerissen wirst. Und du kannst die ebenfalls mit der Sprühflasche halt endgültig dann besiegen. Also dann sind die Portale nenne ich die jetzt mal, sind dann offen. Und dann kannst du da durch. Generell zum Level. Das Level ist im Prinzip ist es ein großer Kreis mit einem Strich durch die Mitte, quasi von unten nach oben, als Weg. Und links und rechts von dem Kreis sind halt noch so ein paar Abzweigungen und Auswuchtungen, wo es dann noch ein bisschen labyrinthmäßig weitergeht. Aber das ist so die grobe Richtung, in der du dich bewegen kannst.
Ja. Wobei, ich bin mal geradeaus weitergelaufen und prompt von den Minenkarren überfahren worden.
Genau, ja. Der Minen, das ist ein wirres Puzzle, zu dem wir auch noch zwangsläufig kommen werden. Das rauszufinden, was du mit dem Minenkart, das da auf dich zurollt, tun sollst und wann genau.
Und wie genau.
Und wie genau, weil das ist ein sehr...
Beziehungsweise wo.
Ja, es ist super fummelig und wieder mal so ein Ding, wo ich nicht weiß, wie man da hätte drauf kommen sollen, wenn man nicht mit Karte spielt. Und selbst dann ist es... muss man echt umdenken. Aber naja, das kannst du halt tun, ne? Dann gehst du da halt durch diese ganzen Ecken durch. Und wenn du es machst wie ich, denn auch hier sind super viele Gegner, die immer wieder respawnen. Also das ist so ein bisschen Friedhofsprinzip. Die kommen immer wieder. Und die kommen an random Punkten.
Wobei ich das Gefühl hatte, dass sie nicht respawnen.
Und das ist nämlich der Part. Deswegen, da wollte ich mit dir drüber reden, weil ich das Gefühl hatte, nachdem wir bei London so extrem unterschiedliche Erlebnisse hatten, bei mir war dieses Level so unglaublich frustrierend, weil diese Gegner in einer Regelmäßigkeit respawned sind und immer an den schlimmsten Punkten, dass ich wirklich innerhalb kürzester Zeit, und da kommt die große Krux in diesem Level, keine Munition mehr hatte, weil dann deine Flasche leer ist. Und ich stand dann irgendwo mitten im Nirgendwo. Ich hatte zwischenzeitlich noch so eine Eisenstange gefunden und dachte, ach so, ich soll die Gegner mit den Eisenstangen platthauen und nur die Portale aufmachen mit dem Sprühzeugs, dann habe ich genug. Deswegen habe ich neu gestartet. Dadurch bin ich dann auch nochmal zu dem Typen im Fahrstuhl gekommen. Nur, dass du dann sehr schnell feststellst, es ist vollkommen egal, ob du jetzt den Schraubenzieher als Nahkampfwaffe benutzt, weil das geht dann wieder wie üblich, oder die Eisenstange, oder die Schaufel, was auch immer du da findest als Nahkampfwaffe nutzbar.
Oder Spitzhacke.
Genau. Alles vollkommen nutzlos. Du kannst die Gegner zwar damit angreifen, im ganz normalen Kampfstil, aber du wirst es nicht schaffen, mehr als einen von diesen Gegnern zu besiegen, dann bist du fast tot, der nächste Gegner respawnt, du bist weg. Also das ist, Nahkampf ist keine Option. Es ist eine Option, aber ich weiß nicht, warum sie da ist.
Ja, nur um zu zeigen, dass die Viecher unglaublich zäh sind und nicht anders besiegt werden sollten.
Ja, du sollst dieses Sprühzeugs benutzen. Und da stand ich echt so ein bisschen vor der Wand und dachte, was? Wie soll das denn hier gehen? Und dann läufst halt so ein bisschen durch diese ganzen Gassen, durch diese Abzweigung und findest dort halt, das ist wieder so ein Level, wo du schon relativ viel Zeugs finden kannst. Und das teilweise echt verzwickt. Also da sind dann teilweise in so Sackgassen, sind dann Minenmitarbeiter, die in diesen Schlingenpflanzen an der Wand festgebunden und dort gestorben sind.
Ja.
Und bei denen kannst du halt auch wieder Items finden, wie ein Schneidbrenner und weiß der Geil was. Aber du musst da echt genau klicken.
Abgesehen von den Waffen jetzt, kann ich mich an kein Item erinnern, das nicht wichtig war.
Ja, das ist richtig, ja. Es ist wirklich,
das ist ein Riesenunterschied zu London. In London kannst du quasi einen kleinen Handkarren mitführen mit Zeug, das unnötig ist bis zum Schluss. Mhm, aber ja. Hier gibt es bis auf die verschiedenen Waffen eigentlich nichts, was du nur so mitnimmst, weil es lustig ist, sondern du brauchst alles.
Und selbst die Waffen, die du dort findest, sind halt auch Items. Also die sind halt nicht nur Waffe, weil Waffe, sondern das sind halt Items, Werkzeuge, die du brauchst. Und die du gleichzeitig als Waffe benutzen kannst. Also das fand ich auch cool. Ich habe mir hier auch jetzt Notiz reingeschrieben. Mann, bin ich ein Arsch. Das ist ja richtig stimmungsvoll hier. Jetzt überleg mal, wie das wäre, wenn das Spiel eine Story hätte. Ja, das... Also an dem Punkt war ich in dem Level auf jeden Fall, wo ich dachte, Mann, das ist echt gut hier. Ich wünschte nur, ich hätte einen Grund, warum ich hier überhaupt bin. Es fühlt sich nur so nutzlos an. Naja,
du musst den, der, das ist ja das Schöne. Im Text
schön.
Stand ja wieder, bei der Story finde ich, dass im Text stand, dass der Bruder die Leute Satan geopfert hat. Ich glaube, Satan war im Text. Ich habe wieder gedacht, das ist aus einer Zeit, wo dieses ältere Götter oder sonstiges Thema noch nirgendwo verwendet wurde. Und deshalb war es wieder mal Satan. Der arme Kerl musste auch für alles herhalten.
Wir kommen auch zum Ende noch zur Story, da bin ich auch gespannt, was deine Meinung angeht, weil das ist, ich bin super gespannt. Ich habe leider nicht großartig viel zur Entwicklung des Spiels gefunden. Es hat mich teilweise wirklich interessiert, was da wann gemacht wurde und wie und warum, weil das ist wirr. Naja, du gehst da weiter durch die Tunnel durch und du findest eine neue Möglichkeit zu sterben. Da wachsen diese Kapseln an der Wand. Das sind quasi so Gewulste, die aus diesen Kletterpflanzen rauskommen. Die sind super seltsam. Davon gibt es mehrere Varianten. Eine schießt Stachel, die andere macht Giftnebel, wenn du dich denen näherst. Und du musst die wieder mit dem Gas kaputt machen. Aber aus irgendeinem Grund ist das perspektivisch so seltsam, dass du immer einen Schritt weiter wegstehen musst, als du denkst, dass du sie treffen könntest. Weil wenn du rangehst...
Und sonst stirbst du.
Genau, ja. Du gehst da ran, damit du sie sehen würdest. Dann stirbst du aber automatisch. Du musst davor stehen bleiben, wissen, dass sie da ist und dann auf sie schießen schon und dann kannst du dich dir nähern. Ganz komische Mechanik.
Genau, da bin ich auch gleich mal gestorben. Schön mit Schaum vor dem Mund, wenn man hineinläuft. Also ziemlich widerlich auch dieser Tod wieder.
Ja, stimmt. Der Screen, wobei er im Vergleich zu den anderen harmlos ist, aber ich fand den Stachel, also diese Kapsel mit den Stacheln, der ist richtig eklig, weil du hast so Stacheln im Auge und was.
Da waren ein paar bisschen widerlich, aber ja, ich ging nach links, ich weiß nicht, ob du auch nach links gegangen bist, also kamst du auch relativ bald zum Generator.
Genau, und das, da bin ich wieder sehr gespannt, was bei dir das Erlebnis war, bei mir ist das echt, wie auch immer das gedacht hast in dem Level. Dieser Generator steht da in so einer Nische drin Und mit dem kannst du jetzt so erstmal nichts anfangen, es sei denn, du warst so schlau, nach dem 17. Versuch, den Schraubenschlüssel mitzunehmen bei dem guten Mann.
Beim ersten Mal war ich es nicht, weil auch hier wieder in den Notizen Rätsel um Generator und vergitterte Tür, für beides fehlt das Werkzeug. Ja.
Ja, bei mir kam auch nur, ein Generator gefunden, braucht Werkzeug, Punkt, Punkt, Punkt. Muss neu starten.
Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, aber ich habe dann mal meinen Onkel gefragt, was zieht durch die Glaskugel?
Ich glaube, ich habe den Onkel nicht einmal gefragt bei dem Level hier.
Du, es bringt sowieso nichts. Deine Toll. Antwort ist, es war alles so streng geheim, da weiß ich nichts darüber.
Supi. Klasse. Danke,
Obi. Ich habe gedacht, er hat doch immer gut geholfen. Kannst du mich heilen? Oh. Du brauchst eine andere Möglichkeit, damit ich dich heile. Du bist so weit weg in der Tiefe. Da wirken meine Mächte nicht oder irgend so ein Bullshit. Ich weiß es nicht. Aber er hat genau nichts gesagt. Er konnte dich nicht heilen, er konnte dir nicht helfen. Es war vollkommen unnötig, mit ihm zu kommunizieren.
Also der Boris braucht quasi LTE, damit er helfen kann. Ansonsten... Und in Ägypten gab es LTE scheinbar in der Pyramide. Das ist ja auch gut zu wissen.
Ja, absolut, absolut. Aber es ist definitiv so, dass die Mine... eventuell London, eins von den beiden als letzter Level gedacht ist.
Ja.
Die Mine wahrscheinlicher, weil das ist auch von der Aufteilung gegenüber von Ägypten.
Mhm. Ja. Naja gut, was du bei dem Generator machen sollst, ist, du gehst da ran, der hat so eine kleine Öffnung oben für einen Tank und mit einem Schraubenschlüssel kriegst du die auch auf. Da kannst du dann nämlich praktischerweise deine Chemikaliensprühflasche wieder auffüllen, mit Benzin in dem Fall. Und da dachte ich dann, okay, du hast so einen Checkpoint quasi, wo du immer wieder hingehen kannst, füllst das Ding auf, gehst wieder weiter, machst Progress, gehst wieder zurück. Und das, ich bin mir nicht sicher, weil du kannst in diesem Ding, kannst du die Schraube wieder reindrehen, weil wenn du da abzappst, dann läuft die Brühe weiter raus.
Ja.
Und du kannst dann den Deckel wieder drauf machen, dann stoppt das. Bei mir macht es keinen Unterschied. Ich habe es probiert, ob ich den Deckel drauf mache oder ablasse. Ich kann dann nur einmal nachfüllen. Ist das
danach
normal?
Noch einmal, oder?
Ich konnte also nur einmal.
Also du kommst hin, füllst nach und kommst später hin und kannst nicht mehr, oder?
Genau, genau, genau.
Ich konnte nämlich tatsächlich ein zweites Mal nachfüllen. Allerdings war die zweite Füllung sehr, sehr kurz.
Okay.
Also die hielt nicht allzu lang. Aber glücklicherweise fand ich noch woanders Benzin.
Richtig, ja. Aber das war der Punkt hat mich wirklich zerstört, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Wenn du mir die Option gibst, dass ich hier diesen blöden Deckel wieder reinmachen kann und mir auch grafisch anzeigst, dass da was rausläuft, wenn ich es nicht tue, warum verweigerst du mir dann, mich nochmal dort aufzufüllen, wenn doch offensichtlich noch was da ist und ich hier sitze und habe keine Waffe mehr und muss irgendwie weiter durch dieses Level? Das hat mich so frustriert. Ich fand das so blöd. Und ich bin mir nicht sicher, ob das... wie gesagt, wir spielen hier die Amiga-Version, ne? Wir spielen die Amiga-Version, du spielst sie auf Amiga Forever, glaube ich.
Ja.
Und ich spiele sie über ScumVM. Und ich glaube, das ist nicht, auch wenn das optisch die beste Variante ist und soundtechnisch wohl auch, wobei ich den Soundtrack immer noch scheiße finde, auch bei Amiga, ist es wohl echt nicht die beste Variante. Ich glaube, die DOS-Variante wäre durchaus einfacher, erstens zum Laufen zu bringen und hoffentlich stabiler. Ich weiß es nicht.
Stabiler, du sagst da etwas.
Ja.
Ich glaube, zuerst noch kurz zur Sprühflasche. Es ist aber nicht so, dass du die Gegner einfach mit Benzin besprühst und die sind allergisch dagegen. Nein, das ist jetzt ein Flammenwerfer. Ich fand es großartig. Also das fand ich schon sehr lustig. Also das hat mich schon motiviert, Gegner zu grillen.
Ja, auf das war
hattest auch, du einen Flammenwerfer.
Super befriedigend einfach. Das ist sehr, sehr cool
Absolut.
Gemacht. Ja, dafür brauchst du natürlich das Feuerzeug. Gut, dass wir es gefunden haben beim 17. Versuch.
Ja. Ja, dann kam es zu einem Absturz des Spiels bei mir.
Oh.
Zweimal in der Mine und dadurch musste ich rausfinden, wie das mit dem Speicherbug ist.
Oh, okay. Oh,
ich musste ein paar Mal neu beginnen. Es sei halt dazu gesagt, ich habe halt neue Spielstände angelegt. Nein, hatte ich nicht. Ich habe immer die gleichen verwendet und auf einmal stehe ich mitten in der Mine und stürzt ab, ich lade den Spielstand, den ich zuletzt gehabt habe und stehe am Friedhof.
Nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott!
Jo, glücklicherweise hatte ich dieses Mal einen Speicherstand in der Basis noch angelegt gehabt, einen neuen.
Ja.
Und das hat dann auch funktioniert, dass ich direkt in die Mine zurückkehren konnte.
Oh.
Aber ja, ich war nicht glücklich darüber.
Wow. Wir haben uns wirklich keinen Gefallen getan. Also in jeglichem Bereich, sei es das Spiel oder die Möglichkeit, es zu spielen. Es ist, oh nö.
Also, wie schon gesagt.
Ich hatte wirklich Glück mit Scum DM hatte ich zumindest so weit Glück, dass mir das Spiel, glaube ich, nie abgestürzt ist. Zumindest, davon bin ich
verstanden. In der Mine ist es mir zweimal abgeschmiert.
Ja.
Und da hatte ich aber dann, beim zweiten Mal wusste ich es dann schon, da hatte ich mehr Spielstände, da war es nicht so schlimm.
Mhm.
Aber trotzdem, unschön, ja. Unheimlich. Aber da hatte ich dann auch, da bei dem ersten Absturz danach hatte ich auch dann mehr gefunden und wusste, dass ich den Schraubenschlüssel da verwenden muss, etc.
Ja. Ja. Du kommst halt überall an diesen Gittertüren vorbei, da gibt es mehrere von, siehst dann da halt durch. Aber,
und ein Schloss ist dran, ja.
Genau, es ist immer verschlossen, du kommst da nicht rein. Das war schon bei mir jetzt irgendwo der Punkt, wo ich langsam verzweifelt bin, weil ich halt wirklich immer wieder an diesem Punkt, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Level neu gestartet habe, versucht habe, einen optimalen Weg zu finden, wo ich so wenig Gegner wie möglich bekomme und so viel Fortschritt wie möglich schaffe, weil ich immer wieder, mir ist die Sprühflasche leer gegangen, egal was ich gemacht habe. Ich kam an diesen Räumen vorbei, verdammt, was mache ich hier? Ich gehe durch die Mitte durch, werde vom Minenkart überfahren. Was, verdammt, wie soll das gehen? Und ich bin immer wieder gescheitert, weil ich keine Munition mehr hatte. Und dann, weil, wenn das nur die Gegner wären, das wäre ja schon schlimm genug, aber vielleicht kannst du dich noch irgendwie um die rum manövrieren. Aber du hast ja diese Rankenportale. Und durch die musst du durch und die musst du zerstören mit der Sprühflasche. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe alles probiert. Es gibt keinen anderen Weg durch diese Portale durch, außer die Sprühflasche. Das heißt, für die muss es reichen. Und das ist, wir kommen dazu.
Ja, das ist halt auch so ein Punkt, mit der Sprühflasche sie nachzufüllen und so. Bei den Portalen, also diesen Türen, die Gittertüren, gab es ja auch diese Schlösser, da konnte man draufdrücken und da gab es die Option Schneiden.
Mhm.
Wenn man das Werkzeug nicht hatte, stand halt da, funktioniert nicht, wie genau, weiß ich jetzt nicht. Allerdings bei den Kapseln stand auch Schneiden.
Was?
Zumindest, ja, wenn du auf eine Kapsel geklickt hast, stand da zerschneiden. Hat nie funktioniert, auch wenn du das Werkzeug hattest zum Zerschneiden, weil ich hatte dann nämlich gedacht, oh, ich muss dieses Werkzeug, wir können es ja eh aussprechen, man findet nämlich dann irgendwann einen Schneidbrenner.
Ja.
Man muss allerdings auch früher, relativ früh im Level, wo wir gegangen sind, auch die Flasche dafür gefunden haben.
Mhm.
Das ist nämlich der Punkt, fast alles da drin hat mehrere Teile.
Ja, das alles musst du zusammensetzen.
Ja, aber wie schon gesagt, da habe ich mir gedacht, oh, ich muss diesen Schneidbrenner möglichst früh holen, um Munition zu sparen, weil ich die Kapseln dann zerschneiden kann, von wegen.
Das ist wieder genauso wie im Ägypten-Level, wo du gesagt bekommst, hey, diese Drittfallen kannst du auch einfach entschärfen. Das geht halt nur einfach nicht. Das ist
ja,
so,
genau.
Warum existieren diese Klickoptionen? Dazu nochmal am Ende auf jeden Fall. Das passt in meine These rein. Aber ich muss gerade, weil ich so weit runtergescrollt habe, dass ich sehe, die Szene, wenn du vom Minecart überrollt wirst, ist ja wirklich, das ist mit einer der lustigsten Todesszenen, die ich je gesehen habe. Das ist so perspektivisch komplett falsch. Du siehst halt dich da auf den Gleisen liegen und das Minecart so halb über dir und da guckt noch der Kopf raus. Das sieht so dermaßen aus, jemand hätte ein Bild von einem liegenden Minecart genommen und hätte einfach ein Porträt von deinem Charakter und hätte das so schief rein gefotoshoppt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das sieht so dämlich aus und dein Charakter guckt so völlig überrascht. Was soll denn der Mist? Das dachte ich mir in dem Moment nämlich auch.
Ja, das Minecart. Ich habe mir dann gedacht, ich weiche einfach aus und laufe ihm dann nach und denke mir, ich kann nicht mehr zum Aufzug.
Mhm.
Ich kann nicht mehr zum Aufzug. Shit.
Ja.
Im Minecart ist übrigens auch, also in den Minenkarren oder wie es auch immer auf Deutsch jetzt genau heißt, egal, ist auch diese Eisenstange drinnen. Die braucht man auch tatsächlich, buchstäblich, die braucht man unbedingt.
Ja.
Gibt keine andere Option. Aber das Dumme ist, ich komme nicht mehr zum Aufzug. Und wir haben den ersten Content-Blocker, also nicht Content-Blocker, sondern ja.
Das ist nicht Gamebreaker, aber Levelbreaker halt. Das ist quasi, wenn du geradeaus gehst, diese Gleise entlang, hast du schon verloren, weil dir fehlt A, das Item, das du dafür brauchst, um das zu verhindern, und B, das Know-how, wann und wo. Denn du kannst dieses Minecart stoppen, aber du musst es an einem sehr spezifischen Ort, an einem Teil in dem Level stoppen. Wenn du es irgendwo anders stoppst, dann blockierst du dir definitiv den Weg, der immer wieder über die Gleise kreuzt, und nachher musst du ja quasi auf der anderen Seite die Gleise entlang.
Ist ja auch vollkommen logisch, dass man so ein Ding nicht umgehen kann, dass man nicht reinklettern und drüber kann. Das ist einfach, das ist eine Wand, das ist doch vollkommen logisch. Vor allem, dass man es auch mit mehreren Leuten nicht verschieben könnte, das geht halt nicht.
Ich verstehe auch nicht, also der Weg ist ja gerade. Du gehst ja keinen Hang rauf. Also das Ding rollt einfach auf dich zu. Dann halt doch die Hände nach vorne und halt das Ding. Uff, das fährt ja nicht mit 200 km/h auf dich zu. Und selbst, also, es macht ja keinen Sinn.
Selbst wenn das wäre, ließe es sich doch irgendwie bewegen später. Aber das ist, entweder habe ich was komplett übersehen, aber ich habe das dann danach noch in der Komplettlösung, als ich gedacht habe, dass ich es richtig gemacht habe. Und ich hatte es dann auch irgendwann richtig zugegeben, war auf meiner Karte auch eine Markierung, die zwar nichts gesagt hat, aber ja, dadurch kamen wir drauf. Lustiges Detail am Rande. Man findet dann einen Balken, mit dem kann man das Ding stoppen. Den legt man an eine Stelle und dort bleibt es automatisch sofort stehen, weil wir wissen ja, Trägheit existiert nicht. Und dieser Balken sitzt, ist einbetoniert, dementsprechend wird das Ding einfach genau dort stehen bleiben, wo man diesen Balken hinlegt. Das funktioniert dann auch. Allerdings, beim ersten Mal habe ich es an die falsche Stelle gesetzt. Bin ich nur ausgewichen. Beim zweiten Mal habe ich es an die falsche Stelle gesetzt. Beim dritten Mal bin ich dort in diesen Gang gegangen, um den Balken zu holen und konnte ihn nicht anklicken.
Oh, nice. Okay.
Ja, und ich denke, wieso nicht? Ich will den nehmen, ich brauche den doch für den Minenkahn dann. Ich gehe und gehe und gehe dann zurück und schaue, habe einen Verdacht gehabt und ich hatte recht. Ich habe das Ding versehentlich getriggert und nicht mitbekommen, weil ich gleich ausgewichen bin in einen Gang. Mit anderen Worten, du konntest diesen Balken nicht mehr nehmen, wenn das Ding schon gefahren ist.
Oh Gott. Und wir sind da jetzt so gerade, wir haben das so nebenbei erwähnt, wie du dieses Rätsel löst. Aber um das Rätsel zu lösen, wie gesagt, dieses Minecart scrollt quasi, sagen wir es mal, weiß ich nicht, pro Sekunde ein Teil. Solange es in deiner Sichtweite ist. Wenn du es siehst, kommt es pro Sekunde ein Teil auf dich zu. Und so musst du das Ding halt genau an der richtigen Stelle stoppen. Das muss zwischen zwei Gängen, die diese Gleise kreuzen, quasi stehen bleiben, sodass du durch beide Gänge hinten, also davor und dahinter, noch durchgehen kannst. Und um das zu erreichen, musst du quasi mit dem Karren, du musst den relativ weit vorne triggern, mit dem Karren rückwärts diese Teils entlang gehen, nicht zu weit weg, weil dann ist es ja despawned quasi, und musst dann im richtigen Moment diesen Balken vor dich aus dem Inventar droppen und auf die Gleise legen, an dem richtigen Teil vorgerechnet quasi, weil das Ding rollt ja dann noch eins weiter, sodass es dann an der richtigen Stelle stehen bleibt. Das ist so blöd gemacht, allein von der Bedienung, wie du dieses Rätsel löst.
Grauenhaft. Das Problem hatte ich nicht, und zwar überhaupt nicht. Ich habe den Balken gesetzt, bin dann vorgelaufen, habe den Minenkahn geholt, bin in den nächsten Gang ausgewichen und habe kurz gewartet, dass es vorbeifährt, bin dem nachgelaufen und war schon
erledigt. Ich konnte diesen Balken nur ablegen, wenn das Ding unterwegs war. Anders konnte ich den nicht. Ich konnte diesen Balken nicht ablegen, ja. Deswegen, ich bin da wahnsinnig geworden, weil du musst das in so einem Sekundenruckeltakt irgendwie vorrechnen und wissen, jetzt ist gerade an mir links die Tür vorbeigegangen. Das heißt, das nächste Teil, da müsste der Balken liegen. Das Ding kommt jetzt ein Teil auf mich zu. Jetzt werfe ich es aus dem Inventar. Bums, da liegt es. Jetzt eins zurück. Dann warten, dass es kommt. Dann wieder eins nach vorne. Es ist ein Schiebepuzzle. Im Prinzip. Es ist so frustrierend gewesen.
Wie gesagt, bei mir war das weit nicht so kompliziert. Ich bin dann die Gänge im Osten dann weitergegangen. Es war ja nicht Osten, es war nur auf meiner Karte Osten, aber ja, egal. Auch so ein Punkt, warum die Karte, die ich verwendet habe, anders angeordnet war als Norden, Süden, Osten, Westen. Ich habe immer auf den Kompass umgestellt und nicht irgendwo nur die Richtungen. War für mich einfacher. Konnte man ja im Spiel, fand ich auch eine schöne Option, weil es für mich für die Orientierung Sinn ergibt, ja. Da habe ich dann auch relativ bald den Schweißbrenner und das Elektrikerwerkzeug gefunden. Außerdem Spinde wieder, eine weitere Tür mit Spinden dahinter.
Ja.
Eine Tür, die war vorher schon mit Kisten dahinter. Also ja, es scheint viel zu finden gewesen zu sein. Bei der Anwendung der Sprühflasche ist mir übrigens das Spiel abgeschmiert. Immer dann, wenn ich gerade das verwendet habe, ja. Genau.
Und ja, du findest noch eine Schaufel. Schaufel liegt da auch noch rum bei dem Schweißbrenner.
Genau. Und dann kam ich in einen Gang, wo es auf einmal dunkel wurde.
Oh! Also, eines der dümmsten Rätsel dieses Spiels. Nicht das dümmste, das kommt noch. Aber was soll denn das? Du gehst in so einen dunklen Tunnel rein, da ist dann eine Sackgasse am Ende. So, und dann stehst du da und denkst, was soll ich jetzt hier? Aber da du ja vorher schon weißt, in den Sackgassen hängen immer die Typen an der Wand, wahrscheinlich sind hier dann auch wieder wichtige Items. Ja, das sind sie auch. In einem dunklen Raum. Du siehst sie nicht.
Ach, das erste Item hatte ich schnell gefunden. Dass da mehrere in irgendwelchen Löcher, die schwarz waren, aber nicht schwarz im Sinne von, die sieht man ganz leicht hervorgehoben. Nein, die musstest du per Maus hin und her bewegen, irgendwie finden. Und ich muss offen sagen, dass ich hab's nicht verstanden. Ich habe dann in der Lösung nachgeschaut, dass links und rechts noch mehr Löcher sind.
Ja.
Nicht nur auf dem Screen vorne sind zwei Löcher, sondern links und rechts sind auch noch welche. Und auf der rechten Seite in einem der Löcher war dann noch ein essentieller Gegenstand, nämlich, ich glaube, das Bohrfutter oder so.
Genau. Da
du
ist
brauchst
im Prinzip
einen Bohrer.
Ja, die ganze Bohrmaschine liegt da in Einzelteilen. Warum auch? Wer hat die denn da in Einzelteilen? Die Pflanze? Hat die eine Bohrmaschine auseinandergebaut und gesagt, ich mache jetzt ein paar Löcher in der Wand, mache jetzt Licht aus? was für ein Quatsch! Und wie gesagt, es ist halt stockdunkel. Also du musst, ja, wie du sagst, Pixelhunting. Du fährst mit der Maus über den Screen. Und ich bin da bestimmt 15 Minuten nicht rausgegangen, weil ich dachte, keine Ahnung, wie viele Löcher sind hier? Vielleicht sind hier noch mehr Items, die ich brauche. Ich weiß es ja nicht. Ich kann es ja nicht sehen. Was für ein saublödes Prinzip.
Ja, aber wir hatten jetzt den Schweißbrenner.
Ja.
Mit anderen Worten, konnten wir Türen öffnen.
Hurra!
Also haben wir sie, wir haben Tinge gefunden. Hey, das war irgendwie schon wieder lustig, weil du fandest dann. Erstens die Gefangenen.
Ja.
Ja, die waren spannend, weil es im Prinzip vier Stadien der Verwesung war. Also wie ja. Die erste war quasi, hat erst einmal das Elixier bekommen, die Ärztin.
Genau, ja. Die steht da, die ist auch die Einzige, die noch wirklich Informationen weitergeben kann.
Ja, die erzählt dir dann alles Mögliche. Also das sind ziemlich lange Dialoge dann auch. Fand ich aber gar nicht so uninteressant.
Wenn du willst, kann ich sie sogar vorlesen. Ich habe die Screenshots davon gemacht. Es ist nicht super viel, aber ich weiß leider nicht viel. Ich wurde gestern im Dorf von den Männern in Kapuzen gefangen genommen. Sie brachten mich hierher und ich musste eine ekelhafte grüne Flüssigkeit trinken. Ich wurde in eine Art Trance versetzt und erinnere mich an nichts bis zu meinem Aufwachen. Ich konnte seit meiner Ankunft nur wenig feststellen. Der Trank scheint die Trinkenden in eine Art Trance zu versetzen, in der sie zu geistlosen Sklaven der Monster werden. Die Wirkung dauert nur einige Stunden an, bevor das Opfer wieder die Kontrolle über sich erlangt. Der Mann neben mir ist ein Soldat. Er musste das Zeug schon mehrmals zu sich nehmen. Wahrscheinlich erscheinen bald grüne Stellen auf seinem Körper. Wenn man dem Zeug zu lange ausgesetzt ist, treten anscheinend die schrecklichen Mutationen unserer Kerkermeister auf. Ja, damit kriegt man halt so ein bisschen, wenn man das halt aus der Vorgeschichte nicht eh schon weiß, mit wie diese Mutationen entstanden sind. Und wie du schon sagst, diese vier Gefangenen, die da nebeneinander stehen, sind quasi die vier Stadien. Also sie hat noch gar nichts. Der Soldat neben ihr ist schon ein bisschen zusammengekauert. Der Typ
aber
neben
auch noch
dem,
in guter Verfassung.
Genau, der sieht noch ganz normal aus, aber geschwächt offensichtlich. Der Typ neben dem Soldaten ist quasi halb und halb, also halb Mensch, halb Pflanze. Und der gute Junge, der ganz links sitzt in der Reihe, der ist eigentlich schon, der ist schon komplett.
Ja. Ja, dann das sagst du den Leuten aber auch nach und nach, ja, du bist hier, um sie zu retten und so weiter. Der Soldat berichtet dir dann, ja, er weiß, wie er das Vieh besiegen kann. Er braucht dafür einen Riesenhaufen Zeugen, Bohrer, Dynamit, eine Schutzausrüstung und was auch immer. Und der dritte ist Elektriker, der glaubt, dass er diesen Lift reparieren kann und bricht dann zusammen und ist also nicht tot, aber halt bewusstlos. Er muss auf jeden Fall ja, irgendwie aufgepäppelt werden, sonst kommst du hier nicht mehr raus. Und der vierte sagt, wenn du ihm sagst, du bist hier, um sie zu retten, Verräter, Meister, irgend sowas sagt er dann, ja. Und dann kommen Gegner. Und du verwendest schon wieder Munition. Und ich habe neu geladen.
Genau, das solltest du auch tun. Ja, das ist der vierte ist halt, da ist jede Hoffnung verloren, der ist durch.
Aber auch das hatten wir schon am Zombie, am Friedhof. Da war auch der vierte der Arsch.
Ja, genau.
Im Sarg, in den Särgen.
Es ist genau dasselbe, ja. Selbes Prinzip.
Aber ja, den habe ich dann nie wieder angesprochen und die Sache hatte sich.
So, ja. Jetzt brauche ich kurz Spotlight. Und zwar auf das schlimmste Rätsel des Spiels. Vielleicht sogar eines der schlimmsten Rätsel in der Spielegeschichte. Ich finde, dafür sollte Waxworks auf jeden Fall einen Orden bekommen. Und der Typ, der es entwickelt hat, ausgepeitscht. Bis zum heutigen Tag. Denn, was du jetzt halt, jetzt geht's, wir haben jetzt schon mittlerweile relativ viele Items und es kommen nochmal einige dazu für diese Mission, die uns die Gefangenen geben, zu erfüllen. Die brauchen eine Menge ja. Zeugs.
Genau, eines zum Beispiel.
Ja, ja, sag.
Na, kurz nur, wir finden mehrere Kisten mit Dynamit, wir finden Schutzausrüstung, Also Schutzmasken und Schutzanzüge und ja.
Diese Masken sind leider nutzlos in ihrem momentanen Zustand. Das sind halt so Gasmasken, die haben den Gasfilter allerdings nicht drin. Das heißt, es sind einfach nur Gummimasken mit Löchern. Um diese Gasmasken also zum Benutzen zu bringen, brauchst du Kohle. Du brauchst Kohle, um die in den Filter da reinzustecken, damit die Dinger filtern. So. Kohle. Wo kriegt man jetzt Kohle her? Jetzt dachte ich, wir sind in einer Mine. Vielleicht ist es ja eine Kohlemine. Vielleicht muss ich irgendwo Kohle aus der Wand raushauen. Nee. Du brauchst Holzkohle. Woher du das wissen sollst, weiß ich nicht. Aber du brauchst Holzkohle. Nun gut, jetzt kannst du durch das ganze Level durchgehen. Jetzt wäre ja Level-Design-mäßig, hätte sich irgendjemand gedacht, warte mal, wenn du Holzkohle brauchst, dann machen wir doch irgendwo einfach so ein erloschenes Lagerfeuer hin oder so. Das macht in der Mine keinen Sinn, aber Monsterpflanzen, die dich angreifen, machen auch keinen Sinn. Also wäre das auch scheißegal. Zumindest wäre es ein dediziertes Item, das raussteht, das du kennst und das du irgendwo gesehen hast und sagst, ah, genau, Kohle, da könnte ich die herbekommen und gehst da hin. Nee, das ist es auch nicht. Was das Spiel von dir will, ist, dass du weißt, dass du Kohle brauchst, dass es Holzkohle sein muss und dann möchte das Spiel von dir, dass du durch diese gesamte Mine durchgehst. Überall in jedem Screen sind solche Holzrahmen, als Holzstützen quasi in der Mine. So.
Eine Mine eben.
Genau. Die Holzstützen gehen links hoch, oben an der Decke entlang, rechts wieder runter. Jetzt kannst du jeden Screen ja in die eine Richtung betreten oder in die andere Richtung betreten und siehst davon beide Seiten. Jetzt möchte das Spiel also von dir, dass du weißt, dass du all diese Sachen brauchst, ganz spezifisch, und dass du durch jeden Screen durchgehst und jeden dieser drei Holzbalken in jedem Screen betrachtest, von beiden Seiten, um das eine Stück verbranntes Holz zu finden, das, und ich habe den Screenshot hier, original von deinem Mauszeiger verdeckt wird, so klein ist dieser braune Spot. Das sind locker 150, 200 Balken in diesem gesamten Level, die du von drei Stellen betrachten kannst und von beiden Seiten. Das sind etwa 1200 Stücke Holz, die du in diesem Level anschauen sollst, ohne zu wissen, dass diese Brandmarkenscheiße irgendwo ist. Und selbst wenn du das alles weißt, ist diese Stelle kleiner als dein Mauszeiger. Welcher verdammte Vollidiot hat sich das denn ausgedacht? Was ist das denn für ein Rätsel?
Mir ist es zufällig aufgefallen, als ich vorbeigegangen bin, hab draufgeklickt, konnte abkratzen und bin weitergegangen. Es hat mich genau keine Zeit gekostet, nur dass ich ein zweites Stück brauchte, muss ich nochmal zurückgehen.
Ich bin Stunden durch dieses Level gelatscht und hab jeden Balken von jeder Seite angeguckt. Und das alles nochmal, während du respawnende Gegner konstant hast und begrenzte Munition, um da durchzukommen. Nur um mir irgendwann den Punkt auf der Karte zu merken, wo das denn war, um dann in einem neuen Versuch, der 237. zu dem Zeitpunkt, dort direkt hinzulaufen, um die Kohle abzukratzen.
Also gut, allein dafür, dass du so deine Sünden abgebüßt hast, dürfen wir jetzt nur noch Metacritic 90 Plus Spiele spielen.
Also, ich weiß nicht warum. Das ist einfach, wie ich schon gesagt habe, Beispiel. Mach doch ein ausgebranntes Lagerfeuer dahin. Das ist doch so sinnig, weil das im Gedächtnis bleibt, dass es da ist. Und du das dir auf der mentalen oder selbstgemalten Karte vermerken kannst, da ist ein Lagerfeuer. Warum ist das da, weiß ich nicht, aber es wird irgendwann einen Grund haben.
Bessere Idee. Mach eine Ecke, wo Leichen verbrannt wurden.
Oder sowas.
Mit Holz.
Ja.
Und irgendwas, schon hast du eine schlüssige Erklärung, was hier getan wurde.
Irgendwas, es gäbe 1000 Varianten. Oder, ganz kreativ, wenn du Gasmasken im Schrank hängen hast, warum dann nicht mit Filter? Was war denn der Plan für die Leute, die dort arbeiten? Mussten die erst ihre Stützen anzünden, bevor sie da rein können, oder was?
Also, woran ich länger hing, war, es ist ja nicht so, dass man dieses Holzstück in diese Masken reinsteckt und sie funktionieren.
Nee. Da brauchst du ja noch mehr.
Man braucht noch ein Taschentuch dafür. Ja, das hatte ich dann auch irgendwann bei der Hand, das Taschentuch.
Mhm.
Aber du brauchst eine zweite Schutzmaske, weil dieser Soldat will dir ja helfen bei dem Kampf.
Ja.
Aber er geht nur mit, wenn er Schutzausrüstung hat. Gegen die Gase und so.
Oh.
Ja, diese Taschentücher sind beide bei irgendwelchen Leichen, wenn du sie durchsuchst. Wir sind wieder so wie in der Pyramide und wie überall sonst, wenn du irgendwo einmal vergisst, ein Detail zu machen.
Wow. Was? Moment, die Leichen sind bei dir geblieben?
Welche Leichen?
Die Leichen
von den Monstern, die an der Wand hängen.
Ach so, okay, ich dachte gerade, was ist denn hier los?
Nein.
Okay.
Ja, die Leichen blieben auch liegen.
Was?
Ob sie permanent liegen geblieben sind, weiß ich nicht, aber ich habe immer wieder Leichen herumliegen gesehen.
Bei mir waren die exakt wie die Zombies auf dem Friedhof. Die sind sofort despawned, wenn ich die besiegt habe. Die waren einfach weg.
Alles klar, nein, also zumindest die Sprühflasche. Nein, die sind immer liegen geblieben. Spannend.
Oh Mann.
Also, ja. Aber wie schon gesagt, sehr spannend. Wir hatten dann aber eine Schutzausrüstung. Das habe ich auch ausprobiert. Du konntest dann durch die Kapseln durchlaufen.
Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht. Das ist ja cool. Lustiges Detail ist übrigens, wenn du die Gasmasken zusammenstellst, wenn du das Taschentuch und die Kohle hast, du kannst die Kohle mit dem Tuch nicht verbinden. Du kannst aber das Tuch mit der Kohle verbinden. Danke.
Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich wahrscheinlich scheinbar einfach nur richtig herumgemacht. Anderes, wirklich schönes Detail, ohne Ironie, wenn du die Schutzmaske trägst, dann sieht man das im Todesscreen.
Oh ja, stimmt. Ja, cool. Ja, genau. Ja, genau, hier habe ich einen Screenshot davon auch. Sieht sehr cool aus. Hat sehr was von Stalker. Warum nur? Übrigens auch schön, dass er in dem Todesscreen mit der Gasmaske zwei Filter drin hat. Super.
Stimmt eigentlich, an das habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen verzweifelt.
Ich auch. Ich war dem Wahnsinn nicht nur nahe, ich habe ihn schon embraced.
Bevor ich die Schutzmaske hatte, da gibt es ja dieses Labyrinth zu den Balken rüber.
Mhm.
Und da hatte ich ja das Problem, dass ich mit dem Speicherbug stellenweise relativ viel neu machen musste. Und da gibt es eine Ecke, da, wie gesagt, das so Schlangenlinien geht, der Gang, wie auch immer. Und hinter einer Ecke ist eine dieser verdammten Kapseln und in die bin ich mindestens viermal reingelaufen, weil ich schon so frustriert war und einfach gelaufen bin. Und um die Ecke, oh, das war wieder die Ecke, nein.
Es ist halt genau wie in Ägypten, du läufst und läufst und läufst, weil es wird so langweilig irgendwann und läufst dann in alle möglichen Fallen rein. Es ist, ja.
Wobei man die Kapseln wesentlich besser sieht als diese verdammten Stolpertritte.
Das stimmt. Weil du so blöd da stehen musst, denkst du jedes Mal, nee, ich muss ja nur einen Schritt gehen, für so kaputt zu machen und dann stirbst du trotzdem. Weil das wieder halt einfach perspektivisch falsch ist.
Gut, dann haben wir eben die ganze Ausrüstung. Genau, die Ärztin hilft einem, wenn man eine Erste-Hilfe-Ausrüstung findet. Man findet dann auch die Leiche eines Arztes. Und sie würde einen dann auch mit der Ausrüstung begleiten.
Zu dem Mann im Fahrstuhl.
Der Professor ist, wie wir da auch schon erfahren haben dann.
Ja.
Der irgendwie ein Gegenmittel gegen das Zeug hat, wodurch wir auch den Elektriker helfen können. Der Professor war aber auch ein ziemliches Genie, weil er hat den Fluchtweg zerstört. Er ist schuld daran, dass wir nicht einfach raus können. Aber er wollte dass die nicht fliehen können, genau. Die Monster und so weiter, dass sie nicht auf die Oberfläche kommen, jada.
Es war ja ein ehrenvoller quasi Opfer. Konnte ja nicht erwarten, dass sich jemand durch ein Wachskabinett da reinbeamt.
Da wurde ich dann aber auch in dieser Phase des Spiels wieder mal Opfer der Steuerung.
Der Steuerung.
Wenn du der Ärztin gesagt hast, sie soll dir helfen, sagt sie, sie braucht die Erste-Hilfe-Ausrüstung. Dann hast du eine Sprachoption, ja, hier hast du sie und sie kann dich heilen. Aber sie hat bei mir im Normalfall gesagt, ich kann dich nicht heilen, du bist unverletzt. Sie hatte dann die Erste-Hilfe-Ausrüstung und ging dann mit dir mit zum Professor.
Mhm.
Gut, das ist dann auch passiert. Man geht rüber zum Professor. Machen wir das mal, aber dann zum Steuerungsthematik. Man geht dann zum Professor, sie kann ihn heilen. Sie will deine Waffe haben, weil sie nicht unversehrt dort sein will, aber du hast zwischendurch hoffentlich diesen Schlüssel gefunden und könntest die große Tür von dem Ding schon zumachen, dann kann sie auch nicht davonlaufen und heilt ihn auch.
Genau.
Fühlt sich scheinbar sicher oder sie kann einfach nicht weg, wie auch immer. Man hat übrigens sie wieder im Inventar, finde ich immer ein schönes Detail.
Ja, stimmt.
Ja, aber auf jeden Fall, da geht man einfach ein bisschen im Kreis und kommt dann zurück und dann ist wieder alles gut. Und ja, da ist tatsächlich bei mir ein Gegner gespawnt.
Ja, bei mir auch. Wieder. Das ist, das finde ich übrigens,
glaube ich, gescriptet.
Das ist sehr seltsam, dass du da, also die schickt dich raus, damit du, warum auch immer, also du könntest ja einfach das Gitter zumachen mit dir noch mit da drin, aber nee, du musst auf jeden Fall draußen stehen bleiben, das Gitter zumachen und dann musst du durch die Gegend laufen, weil das zeitgescriptet ist, bis die Tür wieder aufgeht und das fertig ist. Und in der Zeit spawnt halt ein Gegner. Und der Kommentar, den ich vor dem Screenshot gemacht habe, bevor der Gegner kam, war, wenn jetzt ein Gegner kommt, bin ich tot. Ja, das war dann auch der Fall, weil ich hatte keine Munition. Also konnte ich wieder starten. Das war dann der 375. Versuch.
Wobei man zwischendurch dann 4 Flaschen fand, 2 leere und 2 Molotow-Cocktails.
Richtig, ja. Die und füllen das Ganze nochmal ein bisschen auf. Das war meine zweite Füllung, wohlgemerkt. Also erste Füllung ist ja quasi der
Wobei
Tank.
Wobei man sagen muss, ich brauchte einen der Molotow-Cocktails für den Sprit, für den Bohrer.
Ja.
Weil der braucht auch Treibstoff. Also kannst nicht alles in deinen... Das ist halt auch schon wieder so ein Levelbreaker.
Ja, es ist ein massiver Levelbreaker. Das, wie gesagt... Ich habe nicht ohne Grund, jede zweite Zeile in meinen Notizen ist keine Muni mehr, muss neu starten. Es war, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich dieses Level gespielt habe. Es müssen mindestens 50 Mal gewesen sein, weil mir immer wieder die Munition ausging. Und du, auch dieses Molotow-Cocktail ist halt wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das gibt dir irgendwie gefühlt 5 Schuss oder so und das war's dann wieder.
Das hat mir so viel mehr gebracht, dieser Cocktail.
Was?
Ich weiß nicht, 20 mindestens.
What?
So viel mehr als die zweite Füllung von dem Generator.
Ja gut, die hatte ich ja gar nicht. Aber ja.
Ja, bei mir war die quasi nach dem dritten Schuss stand schon da fast leer und dann 2 Schuss weniger war es weg. Und da den Molotow hatte ich bis zum Schluss dann. Da bin ich bis zum Monster gegangen, habe mehrere Gegner besiegt. Keine Ahnung, es klingt für mich langsam so, als wäre das auch irgendwie random, was ziemlich beschissen wäre, weil man genau das eigentlich ganz gut berechnen könnte. Dass man geschickt vorgehen soll, dass man auf die Monster warten muss, dass man nicht unnötig einmal schießt und so. Mhm, sowas.
Genau.
Das würde Sinn ergeben. Das wäre auch ein vernünftiges Level Design, ja. Aber ja, wir haben die Ärztin hat dann diesen Professor gerettet, geheilt und er redet dann mit einem und erzählt die ganze Geschichte im Prinzip noch, dass er eigentlich das verhindern wollte, dass die nach oben kommen und dass er nicht infiziert ist, weil er ein Gegengift hat.
Mhm, genau.
Und mit dem das Gegenmittel gibt er einen, was wollte er, dass man ihm das Gegenmittel gibt?
Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Das steht irgendwo ganz oben in meinen Notizen wahrscheinlich drin, aber was das war...
Ja, er hat auch nicht einfach so das Gegenmittel hergegeben. Genau, er wollte, dass der Fluchtweg schon vorhanden ist.
Ach ja, genau, deswegen musst du ja den Fahrstuhl reparieren. Dafür brauchst du den Elektriker.
Aber für den Elektriker brauchen wir das Gegenmittel auch irgendwie. Nein, Blödsinn, andersrum war es. Nicht den Elektriker braucht man fürs Gegenmittel. Man muss bereit sein, das Monster zu besiegen, damit er einem das Gegenmittel gibt. Und da beginnt das depperte Backtracking dieses Levels. Also wirklich, also mit anderen Worten, der sagt einem, ja, schön, ich habe das Gegenmittel, den Fluchtweg schalte ich euch aber erst frei, wenn ich sicher bin, dass das Fliehen auch sinnvoll ist und nichts Böses daraus kommt. Also muss das Monster bekämpft werden. Dazu müssen wir jetzt zum Soldaten. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, wo ich mit der Steuerung Probleme hatte. Ich hatte alles, was er gefragt hat in meinem Inventar. Ich rede mit ihm und meine einzige Option, die ich habe, ist, ihm zu sagen, ich habe es noch nicht. Oder okay. Nein, ich gehe auf die Suche nach dem Zeug.
Mhm.
Ja, ich musste ihm das Zeug per Drag and Drop geben.
Ja.
Jedes verdammte einzelne Stück. Und das hat mich deshalb so verwirrt, weil es bei der Ärztin wegen nicht der Option, dass sie mich heilt, anders war.
Ja.
Da habe ich ewig herumgetan und dann habe ich herumgeschaut in der Lösung. Gib ihm das. Was heißt, gib ihm das, verdammt?
Es ist eine Essenz von ganz Waxworks. Wirre Kombinationen aus Mechaniken, die keinen Sinn ergeben, wenn man einfach mal bei einer bleiben würde. Es ist, ja, unbeschreiblich. Ja.
Und irgendwann habe ich ihm dann das alles gegeben und dann musstest du wirklich noch ein paar Ladungen von deiner verdammten Spritze haben, weil du sonst nicht bis zum Gegner vorgedrungen wärst.
So, jetzt kommen wir an den Part, bei dem ich ein Geständnis machen muss. Denn jetzt, man hätte es nicht besser schreiben können. Es ist Versuch Nummer 493. Ich habe es bis hierhin geschafft. Und dann stehe ich vor diesem letzten blöden Rankentor zum Boss und habe keine Munition mehr. Das war Versuch Nummer 493, mindestens 10 Stunden in diesem Level.
Autsch.
Immer wieder versucht, dieses Level zu schaffen. Und wie gesagt, der einzige Grund, warum ich immer wieder in diesem Level gescheitert bin und immer wieder neu anfangen musste, war die Munitionsknappheit. Sonst gab es ja keine Probleme dort. Es war immer nur, ich hatte keine Munition. Und es kamen Unmengen an Gegner. Und jetzt stehe ich also nach 10 Stunden zig Versuchen vor diesem scheiß Rankenportal und habe keinen Schuss mehr. Und ich hatte nicht nur keinen Schuss mehr, ich hatte auch keine Lust mehr. An dem Punkt hat mich das Spiel so dermaßen gebrochen, dass ich mit diesem Format brechen muss und gesagt habe, ich guck den Scheiß auf YouTube. Es tut mir wirklich leid. Aber nach der ganzen Zeit, dem Aufwand. Und das Ding ist, ich hatte ja nicht mal in der Hand, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Jetzt weiß ich zwar zu 100% genau, wo alles liegt und was ich alles machen muss, aber ich hatte ja diese Spawnrate von den Gegnern nicht in der Hand. Also ich kann nicht kontrollieren, wie viel Schuss ich brauche, weil Gegner bei mir random dauernd nachspawnen. Es ist schlichtweg unmöglich zu planen, dieses Level zu spielen bei mir, weil ich immer wieder scheitern kann. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und es ist unmöglich.
Vor allem, man konnte den Gegnern zwar relativ leicht davonlaufen, die sind dann nicht mehr nachgekommen, aber das war zum großen Teil ein Schlauch, das verdammte Level.
Ja, du musst an denen vorbei. Du kannst es nicht ändern. Weil wenn du wieder dahin läufst, dann sind die Gegner wieder da. Die laufen dir nur nicht nach, aber die bleiben dort.
Und dort, wo es ein bisschen Raum zum Ausweichen, das habe ich nämlich am Anfang probiert, weil ich ja von dir wusste, Munition ist knapp.
Ja.
Aber ich versuchte ganz am Anfang, wenn man nach links geht, ist ja da ein bisschen mehr Gänge, Gewirr, da habe ich zwei Gegner dann dort verloren, dann kam ein dritter, rannte dorthin, aber die waren halt noch da.
Ja, richtig.
Dann war ich chancenlos.
Genau, ja, du gräbst dir nur dein eigenes Grab. Also du musst diese Gegner wirklich besiegen, ansonsten baust du dir halt zusätzlich zu den festen Portalen noch mobile Portale ein, durch die du nicht durchkommst, ohne dieses Sprühzeugs. Und verbaust dir möglicherweise sogar den Weg zur Nachfüllung des Sprühzeugs. Also wie gesagt, es war schlichtweg, es ist für mich nicht möglich, dieses Level zu beenden, weil ich niemals berechnen kann, ob, selbst wenn ich es perfekt spiele, ob ich am Ende mit genug Munition rauskomme, weil die Gegner-Respawn-Rate bei mir so hoch ist. Und es ist, ich kann es nicht sagen, ob ich es diesmal schaffen würde. Das heißt, ich könnte nochmal 10, 20 Stunden rein investieren und einer dieser Runs ist dann vielleicht der Run, wo es klappt, bis dorthin zu kommen. Und all das für Waxworks? Nee. Deswegen habe ich den Rest auf YouTube geguckt. Fand ich nicht schlimm. Spoiler Alert. Fand ich gar nicht schlimm. Also, ich bin ganz froh. Fuck. Wow.
Na gut, dann das heißt, ich kann jetzt das restliche Spielerlebnis erklären.
Naja, ich kenne das Spielerlebnis, ja. Ich habe es nur nicht selbst geklickt, was ehrlich gesagt die beste Alternative von Waxworks ist.
Also ihr hört gerade die beste Variante von Waxworks.
Exakt. Genau. Ja, ihr müsst es nicht mal sehen und den Soundtrack nicht hören. Mein Gott, wir haben das beste Waxworks geschafft. Wahnsinn.
Naja, man geht halt mit dem Soldaten dann, wenn man ihn ausgerüstet hat, zu dem Monster. Also man zerstört noch ein paar Ranken, wenn man noch Munition hat. Geht dann zu dem Monster, zieht einen dann hinein. Wenn man die Ärztin da im Inventar hat, flieht sie übrigens. Sie kommt nicht mit, auf gar keinen Fall. Sie hat zugegeben auch keine Schutzausrüstung.
Ja.
Und auf jeden Fall kommt man dann zum Monster. Und da kann man dann davor stehen und wenn man zu lange wartet, tötet einen das Ding einfach.
Mhm.
Man kann versuchen, drauf rumzuhacken. Das funktioniert nur bedingt. Ich habe mich glücklicherweise erinnert, die Eisenstange ist eine spezielle Waffe. Die musste man suchen. Die war komisch.
Ja, die lag ja in dem Minecart drin.
Genau. Und mit der Eisenstange, nicht mit einer Spitzhacke, nicht mit einer Schaufel, nicht mit einem Schraubenzieher, mit der Eisenstange konnte man dem Vieh die Augen ausstechen.
Ist doch klar.
Gut. Das war dann die erste Phase des Kampfes. Dann war das Vieh so, dass es dich nicht mehr wirklich getroffen hat. Also habe ich ein bisschen wild rumprobiert, also habe ich es nochmal angezündet. Gut, damit war es dann mal ruhig.
Mhm.
Und dann kam das, was der Soldat ja schon angekündigt hat. Er muss 8 Bohrlöcher mit Dynamit füllen. Da gehst du vor jede Wand hier in diesem Raum und drückst nach vorne. Dann sieht man eine kurze Animation, wo da gebohrt wird. Ganz ehrlich, es hätte noch 4 getan.
Ja.
Aber es war okay, es war trotzdem ganz... Ich fand den Kampf an sich kreativ zumindest und nicht vollkommen uninteressant.
Etwas besser als jetzt einfach wild rumklicken oder so. Das, ja.
Genau. Und das mit dem Dynamit fand ich eigentlich sogar ziemlich cool. Das Kabel zu finden für das Dynamit war auch nicht super easy, weil das war eine Lampe an einer Wand, die nicht korrumpiert und voller Tentakel war. Das war auch ein bisschen anstrengend.
Das war, glaube ich, in dem dunklen Gang war das, glaube ich, davor.
Nein, davor, genau. Davor,
ja, ja.
Nicht direkt im dunklen Gang. Aber das war das Einzige, der Gang war so verdächtig, weil überall was zu finden war und dort nicht, dass ich es dann gefunden habe.
Mm, ja.
Gut, dann geht man zurück. Den ganzen Gang retour, rundherum, weil ja das Minecart im Weg steht, klarerweise.
Mhm.
Muss man quer durch den Level. Man geht, holt sich die Ärztin wieder und so. geht zum Professor, berichtet dem, dass man es geschafft hat, bekommt dann die Medizin, läuft zurück zu den Gefangenen, gibt dann dem Elektriker das Zeug, hat hoffentlich den Elektrobaussatz schon gefunden, hatte ich glücklicherweise, aber ja, du brauchst doch das Elektrikerwerkzeug, gehst dann zurück, gibst, er repariert das, du musst dann den Knopf drücken, drückst den Knopf auf dem Fahrstuhl, da steht dann, du musst die Kabine schließen, um den Fahrstuhl bedienen zu können und stirbst. Ja. Die Kabine schließen, ist das euer Ernst? Ja, mit anderen Worten, ich habe nochmal laden müssen, habe glücklicherweise nicht riesig viel verloren, weil ich eh dauernd gespeichert habe. Mhm. Und hab dann diese dumme Kabine vorher geschlossen, dann den Knopf zum Dynamit gedrückt und dann bin ich hochgefahren und der Level war endlich zu Ende.
Ja, es ist, ich fand das Ende dieses Levels eine Katastrophe, weil der Bossfight oder diese Staffelei von Mechaniken beim Bossfight war ja noch ganz cool, aber dass du danach dann nochmal so Errands laufen musst, ist so ein, das zieht dich dann so aus dieser Stimmung und aus diesem Druck wieder raus und es ist so blöd. Im Gegenwirken dazu ist halt noch so ein bisschen dieses Story-Gepränkel, dass der Elektriker, weil der ja schon so weit verwandelt ist, das Gegengift hält nicht lange an. Also der ist jetzt gerade fit genug, um dir da zu helfen, aber der opfert sich für dich oder für die Gruppe. Du kannst ja die Ärztin mit rausholen, den anderen Dürme, glaube ich, auch. Der opfert sich halt für die und das finde ich auch wieder ganz cool. Nur zwischen diesem Part und dem Boss-Part liegt halt dieses ewige Hin- und Her-Gerenne, was komplett wieder alles rausnimmt an Geschwindigkeiten, ja, an Spannung.
Du musst halt zweimal durchs komplette Level.
Ja, es ist so das blöd. Ist hart. Und unnötig, komplett unnötig. Auch das, all das hätte man, weil sie es ja sowieso nie machen, in einer Cutscene am Ende bringen können. Du besiegst das Monster, deine Charaktere, von mir aus auch an Standbildern, ist doch scheißegal, laufen deine Charaktere mit alle Text. Da raus und bums raus, fertig.
Mit Text. Ja. Schreib einen Text dazu. Ein genau. Scrolltext, was soll's.
Ja, Screenshots und Scrolltext.
Das ist das Schönste, aber dieser Zeit war es okay. Schreib ihn stimmig, das war eh schöner Trash, wie er geschrieben war, durchgehend.
Ich meine, ich nett. Nur nochmal, also wir reden hier von 1992. Zu dem Zeitpunkt war Alone in the Dark auf dem Markt. Und Alone in the Dark ist komplett 3D gerendert. Mit Soundtrack, mit Sprachausgabe und allem drum und dran. Erzähl mir nicht, dass Waxworks nicht auch ein bisschen Animation hätte reinbringen können. Aber noch nicht mal das wäre ja nötig gewesen. Nur ein Screenshot mit Text wäre nötig gewesen.
Mach statt für den 15. Todesscreen 3 dafür.
Ja, es ist so lächerlich. Es ist wirklich bescheuert. Und du kriegst halt hier auch wieder, wie in allen anderen Leveln, absolut keine Belohnung am Ende. Du stehst in diesem Fahrstuhl fährt hoch, letzter Screen ist Ausgang von der Mine, Auto im Hintergrund. Das war's. Und dann bist du einfach wieder raus aus diesem Level.
Genau, der Vorhang ist wieder zu.
Ja, genau wie in all den anderen Leveln, wo du einfach rausgeworfen wirst.
Und dann kommt der Butler zu dir und sagt, so, und jetzt ist Zutritt zum Wichtigsten und hier sind 4 Items. Und nicht vergessen, ganz wichtige Items, 4.
Ja, 4 Items. Die 4 Items, die der Butler die ganze Zeit hatte.
Ja.
Und nur nicht dir gegeben hat, weil der Boris meinte, ja, nee, lass den erstmal durch die 4 Level gehen, dann ist er auch wirklich fit. Du Arschloch, Boris! Du lässt die ganze Familiengeschichte möglicherweise aussterben und eventuell meinen echten Bruder in der Jetztzeit die ganze Welt zerstören, weil du denkst, nö, der soll schon noch durch Ägypten durch. Lass den mal durch Ägypten durch, bevor du ihm das Item gibst. Was ein Saftarsch!
Aber ja, genau, Ägypten bekamen wir, also für jeden Level bekamen wir quasi ein Item, für das Amulett des Anubis, um uns gegen den Zauber der Hexe zu schützen.
Mhm.
Das Fläschchen mit Gift, wie man es in der Mine hatte, um es auf die Hexe zu werfen, um sie zu verwirren.
Genau.
Ich glaube, die ist einfach nur verwirrt, wie ich drauf komme, eine Flasche nach ihr zu werfen. Das ist eine andere Geschichte. Das Messer von Jack the Ripper, um die Hexe, der Hexe den Hals aufzuschlitzen. Und abschließend den Ring von Vlad, um ihn Alex, dem Bruder der heutigen Zeit, wiederbeleben zu anzustecken und ihn damit wiederbeleben zu können.
Ja.
Also das erklärt er dir lang und breit und dann schubst er dich wieder ins nächste Level. Der Arsch schubst dich immer noch.
Ja. Oh, das ist auch jetzt, das ist eigentlich ganz cool, weil das letzte Gemälde, das letzte Bild quasi, das letzte Level, das Bild davon, ist die Hexe Ixona, weil irgendwo in der Geschichte, ich weiß nicht mehr wo, stand ja, dass die quasi gefällt wurde und irgendwo mitten auf einem Feld in einem Sumpf quasi gefällt wurde. Und das Bild zeigt halt das Skelett von der Hexe Ixona gefällt, mitten in so einem alten, ausgetrockneten Sumpf. Fand ich ganz cool. Und unten drunter auf dem Schild steht auch halt ein bisschen Text, der tatsächlich nicht fertig geschrieben wurde. Also es steht dann von Boris geschrieben, ah, ja, das ist die Szene mit Ixona, wie sie die Familienfluch auf uns gebracht hat. Und das Geheimnis ist nix. Feierabend. Ja,
dumm gelaufen.
Ja.
Ja.
Von das ist, ja, ja, schön blöd.
Und dann ging ich da rein.
Ja, das letzte Level.
Ja, der letzte Level. Dann kam eine Texteinblendung, dass ich ein Narr bin. Jada, jada. Ich sehe, wie eine Hand abgehackt wird und ich sterbe.
Das letzte Level ist eine Cutscene. Bestehen aus, warte, lass mich zählen. 1, 2, 3, 4. Das war's. Ja, theoretisch 5. 5 Screenshots, die die Szenen quasi zeigen. Und die zeigen jetzt, und jetzt wird's so bekloppt, die zeigen jetzt die Szenen der Geschichte der Familie, wie dieser Familienfluch passiert ist. Das ist quasi jetzt, du siehst live, was damals passiert ist mit der Hexe Ixona und wie das alles passiert ist. Wenn man, und das sollte man, weil das Spiel weist dich darauf hin, dass die Geschichte gelesen hat, die von dem Autor geschrieben wurde, die bei der Packung beiliegt, dann zeigen sich hier massive Diskrepanzen von der Geschichte, wie das in der Geschichte steht, wie dieser Fluch auf dich kam oder auf deine Familie und was hier gezeigt wird. Das hat mich enormst verwirrt. Denn hier der erste Screenshot ist quasi so ein Dorftreffen, wo das ganze Dorfpulk-Gemeinschaft da steht. Einer von denen ist jemand mit einer Axt. Das ist wohl einer deiner Familienangehörigen. Und ja, die hacken eben der Hexe die Hand ab. Warum genau kriegt deine Familie jetzt den Fluch, weil der die Axt hatte oder wie? Weil was ist mit den anderen, die sie halten? Und das ganze Dorf müsste doch verflucht sein.
Wobei, ich stand ja dann auch schon vor ihr und sie hat mich als der Letzte erkannt und hat mich verflucht. Und dann starb ich gleich wieder.
Ja, also die Cutscene-Szenen hier sind ganz witzig. Du kriegst halt eine Nahaufnahme, wie die Hand abgehackt wird und dann kriegst du diesen, es ist einfach Evil Dead, kriegst du diese, die Hexe, wie sie ihren Armstumpen hält und schreit ihren Armstumpen an, während im Hintergrund die Haare fliegen und der Himmel sich verdunkelt. Es ist einfach, es sieht 1:1 aus wie eine Szene aus Evil Dead. Ja. Großartig.
Und sie dich umbringt. Genau. Dann bin ich das dritte Mal gestorben, ehe ich etwas realisiert habe. Ich musste das Amulett anlegen.
Genau.
Es reicht nicht, es im Inventar zu haben. Du musst es klicken und anlegen klicken. Ah.
Es ist im Prinzip, das ist das einzige Interaktive in diesem Level. Du musst zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Screens die richtigen dieser 4 Items benutzen. Das ist es.
Nein,
eigentlich
so dann. Leicht ist es leider nicht.
Naja, also viel mehr ist es jetzt auch nicht.
Es ist eine Sache mehr und die hat mich echt Nerven gekostet.
Okay.
Du musst nämlich die dumme Armbrust, die ich quasi nicht als solche erkannt habe, nehmen.
Ja, stimmt. Stimmt.
Wenn
ja,
du dann mit
das ist ja der beste Screen.
Weil das Amulett, wenn du das angelegt hast, kannst du auf einmal interagieren mit dem Ganzen. Und da bin ich auch schon. Also meine Frau, ich hatte die Tür hier zu diesem Büro hier offen und sie hat mich immer wieder gesehen, wie ich verzweifelt die Hände in die Luft gehoben habe, hingestarrt, was zum Teufel muss ich tun? Sie hat mich sehr amüsiert angesehen, wie sie da vorbeigegangen ist, das mehrfach gesehen hat in diesen 10 Minuten. Weil ich war schon wieder tot. Ich habe jetzt da das Amulett, aber ich sterbe schon wieder. Dann, ich versuche sie dauernd, Jack the Ripper anzuwählen, die Waffe ausrüsten geht nicht. Die sind sogar ausgeblendet, die Kampf-Items, die gibt es da nicht. Gut, egal. Aber anwenden, nein, geht nicht. Wieso kann ich diese dumme Bitch nicht mit dem Dolch abstechen? Nein, ich muss diese Armbrust nehmen, die dann verwenden und schießen. Aber den Bolzen hat sie kommen sehen, weil der geht mitten ins Auge.
Ja, das ist in dem besten Screen, wo sie, ne, Evil Dead-mäßig mit der Faust da stehst und dann schießt du einfach den Bolzen in ihr Auge. Sie bleibt dann einfach exakt so stehen, außer dass der Armstumpen sinkt und sie noch im Auge stecken hat. Es ist so großartig. Direkt danach folgt übrigens der zweitbeste Todesscreen ever. Das ist nämlich sie auf dem Boden liegend mit dem Pfeil im Auge und dem abgeschnittenen, der abgeschnittenen Hand. Dieses Bild ist von einem Praktikanten gemalt. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Es ist wirklich das mit Abstand hässlichste Bild. Es ist nur schwer als menschliches Wesen zu erkennen, was da auf dem Boden liegt. Das ist unbeschreiblich hässlich. Wahnsinn.
Aber der Hals ist wahnsinnig, wahnsinnig groß.
Der Hals ist zweimal so groß wie der Kopf.
Ja, schon, aber da musst du ja auch reinstechen. Also Jack the Ripper-Dolch nehmen, anwenden, tot, erledigt. Bist gerettet, du gehst zu deinem Bruder, verwendest den Ring und hast Albträume von seinem Lächeln.
Boah, da bin ich explodiert. Was? Was
der
erlaube?
Der lag da rum.
Was zum Teufel? Du kommst aus diesem Level raus, du drehst dich
Level.
Du drehst dich um und im Wachsfigurenkabinett liegt dein Bruder einfach so in der Ecke. Wieso liegt der da? In der Vorgeschichte steht drin, dass dein Bruder in den Höhlen unter dem fucking Wachsfigurenkabinett verloren ging. Und es steht explizit da drin, dass du seltsame röchelnde Geräusche hörst, dass du ihn in den Schatten im Grab quasi völlig zerrissen siehst und dass du Spuren in der Höhle findest, die Hufen ähnlich sind, was darauf hindeutet, dass sein Bruder sich schon verwandelt hat zu einer Art Teufel und der Viecher und Menschen, keine Ahnung, abgenagte Knochen siehst du auf dem Boden, der frisst irgendwas am lebendigen Leib. Und jetzt sitzt dein Bruder einfach in diesem scheiß Wachsfigurenkabinett in der Ecke mit einem scheiß weißen, cleanen T-Shirt, frisch rasiert, kurzgeschnittene Haare, Blue Jeans und sitzt da einfach rum. What?
Und wartet, dass du ihm einen Ring ansteckst.
Willst du mich verarschen? Und ja, ich hab Albträume von seinem Grinsen. Denn wenn du ihm den Ring ansteckst, macht er die Augen auf, guckt das dämlichste Grinsen ever und sagt dir, wo bin ich denn hier? Was machst du hier? Ist ja ganz geil. Ende!
Das Ende! War's, ne? Vor allem das Grinsen ging ja nicht natürlich so von Augenbreite des Gesichts, denn das ging buchstäblich bis zu den Ohren.
Er guckt dich nicht mal an, er guckt an der Kamera vorbei.
Das ist das Nächste. Ja, ich bitte, 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 gebt mir diesen mutierten Satanisten-Heuheini, gebt mir Vlad, gebt mir Jack the Ripper, gebt mir diesen Hohepriester und wen auch immer. Aber lasst mich mit meinem Bruder in Ruhe. Also Alex ist...
Er muss überhaupt gar keiner verwandelter Teufel sein. Seine reelle Form ist viel schlimmer. Aber du kannst doch nicht... Es ist... Und deswegen... Das, by the way, das war's. Das ist kein Scherz. Das war's. Also der sagt ja wirklich nur, ich bin hier aufgewacht. Mein Gott, tut alles ein bisschen weh. Wo bin ich denn hier? Ach, schön, dass du da bist. Und dann ist das Spiel vorbei. Und das Letzte, was du siehst, ist halt Sonnenuntergang vom Waxworks Museum von außen. Und das ist die gesamte Geschichte. Und... Es kann mir kein Mensch erzählen, und deswegen wäre es echt geil gewesen, hätte ich irgendwelche Infos dazu gefunden, dass dieses Spiel nicht extrem mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Denn zu irgendeinem Zeitpunkt muss der Autor der Geschichte ja beauftragt worden sein, dass der die Geschichte dazu schreibt. Die Vorgeschichte und so weiter und so fort, was mit deinem Bruder passiert ist, wie das alles zustande kam. Und für mich sieht das hier so aus, als wäre dieser Autor beauftragt worden, die Geschichte zu schreiben, während das Spiel in der Entwicklung war, aber der Publisher gesagt hat, Leute, in 10 Wochen muss das Ding hier auf den Markt, der Autor schreibt das Buch fertig, die Packung ist fertig gedruckt, macht den Scheiß jetzt fertig. Deswegen sind da so viele Ecken und Enden, die nicht zueinander passen in dem Spiel. Deswegen fehlen sämtliche Endscreens oder irgendeine Art von Geschichte nach den Leveln, die das belohnen, was du da gemacht hast. Und deswegen passt die Geschichte, die im Spiel erzählt wird, die Geschichte, die der Autor gerade schreibt, die beiden Geschichten passen nicht zueinander und erzählen völlig unterschiedliche Situationen.
Ich musste gerade spontan an einen Anime denken, nämlich Gantz, der irgendwann den Manga überholt hat und hanebüchen wurde. Und so fühlt sich das ein bisschen an, finde ich.
Ja, also da hat jemand, ich kenne den Autor nicht, ich weiß nicht, was der sonst so geschrieben hat, aber die Geschichte war gut geschrieben. Also die ist wirklich stimmungsvoll, die baut Interesse an diesem ganzen Waxworks-Ding auf. Das Spiel hingegen hat überhaupt gar keine Geschichte. Und selbst wenn sie versucht, diese Geschichte aufzugreifen, die ja irgendwo diese Grundhandlung erklärt, die ja auch in der Autorengeschichte drin ist, versagt sie vollkommen, weil sie halt auch genau in die andere Richtung, also die... Diese beiden Dinge, die beieinander liegen, beißen sich gegenseitig. Und du sitzt als Spieler da und denkst, Alter, ich habe so viele Stunden hier rein investiert. Ich bekomme als Belohnung, dass ich weniger verstehe als am Anfang. Und das nicht, weil es so gedacht war. Es ist,
ja.
Es ist so enttäuschend.
Ja, der Punkt ist ja der, ich würde nämlich nicht behaupten, es gibt keine Geschichte in den Level, weil es gibt fast in jedem Level irgendwo einen Abschnitt, wo relativ viel gelabert wird.
Mhm.
Also es gibt der Jack the Ripper, die Bitch, die dich verrät. Es gibt, in Ägypten kann ich mich gerade nicht erinnern, dass irgendwo mehr erzählt wurde so richtig. Aber das ist auch jetzt schon lange her. Aber bei den Zombies gibt es die Alten in den Särgen, also deine Vorfahren, was ich auch irgendwie spannend fand. Und in der Mine wird dir halt auch alles Mögliche rundherum zwischendurch mal erklärt, was hier passiert. Also es wird schon gelabert irgendwo, aber...
Es gibt halt keine Auflösung.
Es beißt sich, es gibt keine Auflösung und ich glaube, dass das Spiel auch massiv unter Budgetmangel bei Überambitioniertheit litt. Weil was? Die Ideen sind gut. Ich finde die Ideen ziemlich gut teilweise.
Ich denke halt, dass die wirklich ambitioniert versucht haben, ein Rollenspiel, Dungeon Crawler und ein Adventure zu mixen. Und ich glaube, dass sie halt durch die Art und Weise, wie die Level strukturiert sind, dass du halt sowas wie Ägypten, sowas wie den Friedhof oder sowas wie London hast, die so unterschiedlich sind, dass sie da wirklich versucht haben, eben diese verschiedenen Aspekte von jedem Genre dann halt mal glänzen zu lassen in verschiedenen Level. Die Idee dahinter ist großartig. Und ich glaube auch, dass die einen guten Gedanken bei der Geschichte hatten. Denn irgendwer muss ja auch dem Autoren vorher gesagt haben, worum es da eigentlich ging, dass der die Geschichte schreibt. Und die ist ja gut. Nur die ist halt im Spiel nicht drin. Und wenn, dann falsch. Und vor allen Dingen eben dieser Aspekt, dass wenn du ein Level geschafft hast, du zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel nur ein einziges Mal belohnt dafür wirst, dass du diese Level geschafft hast. Du wirst nicht aufgeklärt, was du gerade getan hast, was das für Auswirkungen hat oder irgendwas. Und ich war fest der Überzeugung, die sparen sich das auf fürs Ende. Dass sie dann so einen richtigen Story-Dump machen. Hier, das hast du alles geschafft, das ist dadurch alles passiert und so weiter und so fort. Aber nichts. Du kriegst keine Nacherzählung, du kriegst nicht ein, da sind sie heute oder irgendwas. Du wirst einfach genauso wie in allen einzelnen Leveln aus diesem Spiel rausgeworfen. Es tritt dir quasi in den Arsch und sagt, Alter, du warst jetzt schon viel zu lange hier, geh. Und das kann doch nur an Zeitlampenmangel liegen. Das kann ich mir nicht anders erklären.
Nicht einmal ein dummer Cliffhanger, so 10 Jahre später, du siehst einen Charakter, wie er eine Frau hat, die gerade Zwillinge geboren hat. Dam, dam, dam.
Ja, irgendwas. Das muss ja nicht mal gut sein. Von irgendeinem Klischee-Gewumpels. Aber gar nichts? Das riecht also für
das
mich wie...
Lächeln.
Boah,
das
wir Lächeln. Sind in der Beta. Raus, raus. Ja, das Lächeln.
Dass das Lächeln bekommt, das schönste Lächeln, das sich in dein Gedächtnis je eingebrannt hat.
Es ist der helle Wahnsinn. Ich muss mal gerade live was nachschlagen, weil mich das mal interessiert. Wir hatten das letzte Mal auch über diese Remake-Geschichte gelabert, die da kam vor ein paar Jahren. Das ist ja eine Katastrophe. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann dieses Spiel, weil es kam 92 auf dem Amiga raus, wie ich das sehe. Aber mich interessiert, wann die DOS-Version rauskam. Denn ich meine mich zu erinnern, dass die DOS-Version später kam als die Amiga-Version. Was für mich bedeuten würde, ja übrigens, ne, 2 Jahre hat es gedauert bei der Entwicklung, das ist halt auch, weiß ich nicht.
Damalige Zeit nicht so wenig.
Eben, deswegen. Und da riecht es für mich halt auch nach, ey Leute, es wird jetzt Zeit. Ihr müsst das Ding jetzt rausbringen. Da hat irgendwer Druck gemacht, da bin ich mir todsicher. Aber ich finde es jetzt leider gerade nicht, wann die DOS-Version erschienen ist. Wenn die DOS-Version tatsächlich nämlich später erschienen ist, muss es ja, dann verstehe ich nicht, warum diese Version dann nicht anders wäre. Weil diese Versionen sind alle identisch. Also du kriegst nicht mehr Content bei einer anderen Version. Dass man dann, weißt du, noch ein Jahr Zeit für den Port. Ja, dann komm, dann machen wir jetzt die letzten Cutscenes rein. Dann ist das halt die Definitive Edition quasi von Waxworks. Und genauso, jetzt muss man das ist jetzt ein bisschen blöd zu betrachten, weil heutzutage gilt Waxworks als Kultklassiker, warum auch immer, für Leute, die es nicht gespielt haben wahrscheinlich, wie wir, und dann erstmal so reingerannt sind.
Oder nur die Screenshots sehen. Weil an sich... Es hat schon viel Gutes.
Aber das Ding ist...
Wenn man es nicht spielen muss.
Es gibt ja jetzt, nicht als Gegenbeispiel, aber als Anleihe dazu gibt es zum Beispiel sowas wie Jack Orlando. Ist ein Adventure-Spiel, kam 98 raus, interessiert keine Sau. War ein sehr mittelmäßiges Adventure-Spiel. Hat auch nicht viel Spiele verkauft, gar nichts. So, das Spiel war völlig verbuggt. Das hatte viele Plotstopper drin, nicht gut für ein Adventure. 2001, meine ich, kam irgendein polnischer, glaube ich, Publisher, hat das Spiel aufgekauft und nochmal neu released. 3 Jahre nach Original-Release haben sie das Spiel nochmal als Definitive-Version oder Director's Cut-Version neu released. Ein Spiel, das nur mittelmäßig war, als Re-Release wieder mittelmäßig war, weil Content da reingepackt wurde, der nicht richtig zueinander passt und wieder verbuggt war. Und das Spiel war halt wieder einfach überflüssig und hat kaum CDs verkauft. Warum davon eine Director's Cut Definitive Edition kam, weiß ich nicht. Warum kam hiervon keine? Das verblüfft mich so. Das Spiel hat so viel Potenzial und es muss ja irgendwo existieren oder zumindest in den Köpfen existiert haben. Aber es kam nie was dazu. Es wurde nie ein Waxworks Definitive Director's Cut Blabla rausgebracht, der quasi das Spiel vervollständigt. Und das verblüfft mich. Vor allen Dingen, nachdem es halt so ein Kultklassiker wurde. Dass da nicht irgendwie ein Publisher, ein Entwickler nochmal rauskam und sagt, du, ich habe da dran gearbeitet. Die Idee war folgende. Und dann halt ein Fan-Projekt entsteht, die das Ding dann vervollständigen. Gibt's ja immer wieder. Aber bei Waxworks, tote Hose. Aber ich will gerade mal noch lesen, ich habe den Ausschnitt nämlich hier von der Review von der PC Games-Variante. PC Games hatte da nämlich in der Ausgabe 1.93, deswegen glaube ich nämlich, dass die DOS-Version später kam, die DOS-Version laut getestet.
Laut Wikipedia kamen sie alle gleichzeitig.
Vielleicht hatten die auch den Test einfach nur. Gut, es war November 92, wo das Spiel rauskam und das hier ist 1.93, ja. Also es wird wahrscheinlich dann
okay,
so.
Okay, ja. Und wenn es ein Monat um ist, da ändert man nichts.
Ja, nee, das ist nur noch der Port. Da kann man sich jetzt natürlich eine Menge durchlesen, es ist ein einseitiger Test. Das ist ein sehr einseitiger Test. Jedenfalls das Fazit dazu kann ich kurz vorlesen. Auch die blutrünstigsten Bilder können nicht über ein schwaches Spiel hinwegtäuschen, denn motivierend ist Waxworks bestimmt nur für begeisterte Horrorfans. Von Oliver Menne. Und Bewertung ist 62%, Sound 60%, was auch immer. Grafik 75% für Standbilder, auch sehr optimistisch gesagt. Gameplay 55% und Originalität 50%. Der niedrigste Wert ist Originalität. Das sagt viel aus bei einem Spiel, das so kreativ sein könnte und so sehr dabei scheitert. Motivation, ja. Wochen. Bei mir war das Stunden, aber okay. Naja. 120 Mark hat es damals gekostet. Accolade war übrigens der Publisher, zumindest von der deutschen, von der DOS-Version. Und Mike Woodruff war der Designer. Mike Woodruff sagt mir auch irgendwas vom Namen her. Ich glaube, der hat auch gute Sachen gemacht. Aber Accolade ist, glaube ich, einer der Publisher. Ich glaube, Accolade und Ocean und die ganzen. Das war, glaube ich, echt so ein Ramsch-Publisher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber naja.
Ein Amiga-Magazin, Amiga Joker, glaube ich, war es. Nein, The One Magazine issued 52, hat 78% gegeben für das Spiel. Also eigentlich mehr als solide. Vor allem waren die Wertungen damals meistens ein bisschen niedriger als heute, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Also ja, eigentlich ziemlich gut. Aber was da in dem Verdict steht, da kommt einem nur noch das Kotzen. Er betont in der Hälfte darin, wie toll die Brutalität und die Darstellung davon ist. Ja, dass es eben wirklich, wie gesagt, atmosphärisch ist und so weiter. Und das sind die Level fast alle am Anfang. Ja. Aber da kommt's jetzt. The question is, are 5 adventures enough? Die Antwort ist, probably, also I never managed to complete any. Der Arsch hat das bewertet und keines davon beendet. Keinen der Abschnitte beendet. Mit anderen Worten, der hat den Scheiß nicht gesehen, der passiert ist. Wenn ich nur so geradeaus durchspiele und aufhöre, wenn es mir zu blöd wird, dann ist es wesentlich besser, weil du dann die Levelbreaker nicht hast.
Vor allem kann er dann das Ende gar nicht gesehen haben. Und er weiß nicht, wie scheiße die Enden der einzelnen Level sind, dass die überhaupt gar keine Story geben. Aber das ist so ein Ding, das haben die früher echt gerne gemacht, weil die nicht wirklich, da wurden die nicht wirklich kontrolliert für, dass sie die Spiele durchspielen. Und später wurden sie kontrolliert und haben es deswegen heimlich nicht durchgespielt und haben sich da irgendwie anders durchgefuchst. Aber dass jemand so öffentlich einfach sagt, Alter, war mir so doof. Cooles Spiel, ich hab keinen Bock. Also, das ist schon hart, dass jemand so öffentlich damit umgeht. Ey, du, ich hab keinen Bock auf meinen Job. Hier eine 75. Tschüss. Wow.
Ja. Yeah.
Großartig. Naja, also, ja, das war jetzt Waxworks. Es ist wirklich leider echt eine Enttäuschung. Wie gesagt, das Spiel gibt's auf Good Old Games, das Spiel gibt's auf Steam und es gibt das Remake. Nichts davon können wir jetzt wirklich empfehlen. Also, es ist schlichtweg als Kultklassiker, dass man mal gespielt haben muss, gilt es hundertprozentig nicht. Als Kultklassiker, den man gesehen haben muss, dass man sich jetzt ein Longplay davon anguckt oder ein Let's Play, auch nicht, denn es ist einfach nicht belohnend genug dafür. Und es ist einfach, man sollte dieses Spiel nicht spielen. Es gibt keinen Grund, dieses Spiel zu spielen. Nicht mal aus diesem, ich liebe Trash-Spiele. Ich liebe Trash-Spiele ja auch. Ich liebe die. Aber dieses Spiel ist kein guter Trash. Also es macht alles falsch.
Ich behaupte, es lohnt sich reinzuschauen. Nicht komplett, absolut nicht. Aber mal gesehen zu haben, was für einen Stil das hat. Die Atmosphäre jedes Levels mal 5 Minuten zu sehen, wie die Gegner aussehen, die Designs und so weiter. Grafisch finde ich das Spiel nämlich für seine Zeit ziemlich cool.
Also der Grafikstil ist halt stabil, dadurch, dass es 2D und gezeichnet ist. Das stimmt, ja. Definitiv. Es ist besser gealtert als ein Alone in the Dark, was jetzt grafisch angeht.
Ja. Also wie gesagt, da mal das Ganze zu erfassen, wie das ist, wie der Typ, der das gut bewertet hat und nie durchgespielt, das funktioniert. Das kann man mal machen. Aber hier wirklich Stunden reinzusetzen, ein Jahr für einen Podcast zu brauchen, um das Spiel durchzuspielen, ist wahrscheinlich nicht die klügste Idee, was uns als nicht so kluge Menschen outet. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich meine,
aber wir haben auch nie das behauptet.
Nö, natürlich nicht. Wir sind strunzdämlich. Aber kannst du jetzt zum Beispiel sagen, hättest du das Spiel durchgespielt, hätten wir jetzt nicht einen Podcast daraus gemacht?
Niemals.
Niemals. Nee. Ich hätte in Ägypten aufgegeben. Ich hätte die 6 Stunden in Ägypten niemals aufgebracht, allein das Level durchzuspielen, weil es überhaupt gar keinen Wert hat.
Ich hätte nach einer Stunde aufgehört.
Ja, deswegen, also dafür, ich kann nicht in meinem guten Gewissen sagen, ja, kauft das Spiel, um euch das anzugucken. Also definitiv, gebt dafür kein Geld aus. Nicht mal im Trash-Sinne. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, das Spiel in der Bibliothek liegen zu haben. Es bringt nichts. Und die horrenden Preise für eBay-Versionen von dem Originalspiel, davon ist mal ganz zu schweigen, das geht für 300 bis 400 Euro weg, beim letzten Mal, als ich geschaut habe. Die Preise ändern sich wahrscheinlich stündlich. Und das ist es auf gar keinen Fall wert. Die Geschichte, die kann man tatsächlich, davon gibt es ja auch PDF-Versionen, die kann man sich tatsächlich mal durchlesen. Weil die Geschichte macht eigentlich Bock auf mehr. Und zumindest hat es bei mir ein bisschen die Kreativität angestachelt, was man aus der Geschichte hätte machen können. Das war der interessanteste Part an Waxworks, die Vorgeschichte.
Ja, die Vorgeschichte und woher das eigentlich alles kommt. Also die Idee. Ich vergesse den Namen immer von GameCube-Klassiker, das Horrorspiel mit den Stabilitätsgeschichten auch.
Silicon Knights, ja, wie hieß es noch? Mir geht's genauso. Ich kann mir den Entwickler merken. Ich kenne das Logo 1:1. Ich könnte es dir nachzeichnen aus dem Kopf, aber den Namen des Spiels vergesse ich auch immer wieder. Es ist Darkness.
Eternal Darkness.
Eternal Darkness.
Ja, Eternal Darkness. Jetzt habe ich es auch gefunden, aber mir ist wieder eingefallen. Ja, Eternal Darkness. Hat ja eigentlich auch sowas.
Ja, es hat eine gute Story.
Wirklich viele Jahre. Nein, ich meine jetzt auch vom Aufbau, das mit den Abschnitten, man geht durch das Haus und erkundet immer die verschiedenen Geschichten aus der Vergangenheit. Eigentlich finde ich die Parallele ziemlich stark.
Das ist so. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, ob die jetzt Inspiration rausgezogen haben, aber die Idee ist eine sehr ähnliche. Auf jeden Fall.
Ich finde das ganz lustig. Ich habe hier im Regal neuerdings sogar ein Cthulhu-Szenario liegen, das darauf aufbaut, auf 2 Epochen zu spielen. Super spannend. Ich mag diese Ideen. Ich mag dieses unterschiedliche Setting, diese Atmosphäre, die verschiedenen Mittel, die man hat. Ich mochte an dem Spiel auch wahnsinnig, wie unterschiedlich sich die Level gespielt haben. Ägypten, Allrounder, aber relativ viele Rätsel. Danach die Zombies, wo man einfach nur noch kämpfen musste. Ja, zugegeben, es war nicht viel Variabilität ab dem Zeitpunkt, dass man wusste, Hände ab, Kopf ab und dann kommt man am besten durch. War okay. Aber dann eben London, wo man gar nicht kämpfen musste, außer ganz am Schluss. Und dann in der Mine, wo du wieder ganz anders kämpfen musstest. Coole Idee. Schlecht umgesetzt in Summe, weil das mit den Zombies nur genervt hat irgendwann. Ägypten war auch mühsam mit den Fallen, weil man die halt nicht entschärfen, sondern immer wieder reinlaufen musste. Und in der Mine haben wir es eh gehört, diese verdammte Munitionsknappheit.
Ja.
Aber was das Spiel für mich wirklich umgebracht hat, waren die Levelbreaker.
Ich bin der Meinung, dass dieses Spiel wesentlich besser als ein Text-Adventure. Jetzt bin ich bin ein Text-Adventure-Fan. Aber ich bin der Meinung, dass dieses Spiel erheblich besser als Text-Adventure funktioniert hätte. Weil diese Epochen sind interessant, die Thematik ist interessant und da hätte eine Story glänzen können. Wohingegen das Gameplay in diesem Spiel von den Bugs und dem inkonsequenten Item-Management und wie du Sachen benutzen kannst, einfach scheiße ist. Das Problem ist nur, im Spiel selbst ist so wenig Story drin und so viel schlechtes Gameplay. Also es ist, von all dem, was das Spiel hätte sein können, ist es das Schlechteste. Und alle anderen Varianten, wie du es auch drehen und wenden würdest, wären besser. Das Einzige, wofür das Spiel bekannt ist, sind die Todessequenzen. Und wenn man sagen muss, dass ein Spiel in Text, reiner Textform besser funktioniert hätte und das einzige Herausstellungsmerkmal sind die Grafiken, das ist echt traurig. Weil dann hast du nichts erreicht. Gar nichts.
Ganz ehrlich, das Ding hätte als Choose Your Own Adventure Buch besser funktioniert.
Ja, es ist Wahnsinn. Wie unfassbar inkompetent dieses Spiel ist in all dem, was es tut. Es ist faszinierend. Allein dafür ist es Kult, aber nicht im positiven Sinne. Und das sollte nicht bei Good Old Games und Steam angeboten werden dafür. Also, es ist schon.
Wie schon gesagt, ich find's wahnsinnig spannend als Zeitdokument, als Ideensammlung, als kreatives Konzept, genau.
Ja.
Weil, es gab einfach zu viel nerviges Zeug. Das mit den Fallen in Ägypten geht mir so auf die Nerven. Das blieb mir am meisten im Gedächtnis, dass ich dauernd in diese Kackfallen reingelaufen bin. Und das Backtracking in Kombination damit. Da waren die Kapseln ja jetzt in der Mine noch viel besser. Weil da bin ich zwar auch ein paar Mal reingelaufen, aber die habe ich entschärfen können.
Ja.
Wenn die weg waren, waren sie weg. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man diesen Anzug sich geholt hat, konnte man gar nicht mehr reinlaufen. Fand ich als Konzept cool, aber da haben wir wieder andere Probleme gehabt, wie ihr jetzt gehört habt.
Ja.
Und in London, die Geschichte mit der Bar, alle Gegenstände verlieren, wenn du nicht schon alles vorher gemacht hast, wenn du nicht die strikte Reihenfolge befolgt hast, wie du es zu machen hast, war es einfach nur Kacke. Das London spielt sich nur mit Komplettlösung gut und das ist ein wirkliches Armutszeugnis für ein Spiel.
Ja, das ganze Spiel spielt sich nur mit, also es gibt, ich habe auch gesehen, es gibt Speedruns davon, von dem Spiel, die nicht sonderlich schnell sind. Das ist überraschenderweise. es bietet nichts. Also, ich bin froh, dass wir es abgeschlossen haben. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Und sowohl, weil wir jetzt das Format zum ersten Mal zum Ende gebracht haben und natürlich auch irgendwo heiß sind, ein neues Spiel anzufangen, was hoffentlich besser ist als das hier. Aber zum anderen auch, weil ich froh bin, jetzt auch Klarheit über dieses Spiel zu haben, zu wissen, es ist abgehakt. Man hat es gespielt, man weiß jetzt, wie es war, und es war die Zeit definitiv nicht wert. Ich weiß nicht, wie viele Stunden du investiert hast. Ich kann es bei ScumVM, traurigerweise kann man das ja leider nicht sehen, wie viele Stunden, aber es müssen bei mir mindestens 30, bis, wenn nicht 40 Stunden sein. Und in 30 bis 40 Stunden hätte ich so viele gute Spiele spielen können.
Also bei mir war es definitiv weniger, geht es wahrscheinlich eher in 15, vielleicht ein bisschen mehr.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwo sehen kann in Amiga Forever.
Ich glaube, Amiga Forever führt Buch darüber, wie lange du, oder zumindest wie oft du Spiele gespielt hast, ich bin mir nicht ganz sicher.
Jeden Fall. Ich habe 12 Plays und letztes Mal waren die Hälfte, weil wegen diesen verdammten Abstürzen und Bullshit. Ja, wie hat es euch gefallen? Wir haben ein neues Format probiert. Ich hoffe, dass wir euch nicht abgeschreckt haben mit unseren Hasstiraden gegen das Spiel. Weil, wie schon gesagt, ich finde es nicht es ist kein Totalausfall. Aber ich hätte auch kein 60%. Ich finde, 50-60% Wertung habe ich auch mit der Kneifzange nicht angefasst damals. Und das wäre es für mich.
Ja, als Konzept finde ich es eine gute Idee. Als Spiel finde ich es eine totale.
Aber es hat keine Bugs, die es komplett zerstören und solche Sachen. Es funktioniert.
Gut, es ist schwierig zu sagen, weil wir es über Emulator gespielt haben, wie viele dieser Bugs in Original damals drin waren und wie viele durch Emulatoren-Geschichten entstanden sind. Lässt sich natürlich schwierig sagen.
Aber die Sackgassen lassen sich nicht wegleugnen. Nee. Und die waren da, die stehen noch in den Lösungen drinnen und so weiter. Die sind einfach nur zum Kotzen. Und wenn ich ein Level neu beginnen muss deswegen, dann will ich eigentlich nicht mehr. Also wegen sowas. wenn ich sehe, oh, die Strategie war falsch, ich musste in den Kämpfen so und so vorgehen, dann komme ich super durch, dann mache ich so ein Level mit Freude und Begeisterung neu, weil es sich nach Fortschritt anfühlt. Ich mag Roguelikes nicht umsonst. Also,
ja, deswegen mache ich Text Adventure, weil du genau dieses Prinzip in Text Adventure ja hast, dass du Fortschritt hast. Aber das Schöne bei Text Adventure ist, dass die sich ja so schnell spielen. Weißt du, von Punkt A nach Punkt B zu laufen, bedeutet NNWWNWE. So, dann bin ich da. So, das ist so schnell und so direkt und du kannst solche Versuche so viel schneller wieder starten, wohingegen du hier halt einfach, du hängst halt in dieser ewigen Schleife drin und es macht schlichtweg keinen Spaß.
Aber ja, aber zumindest weiß ich jetzt, dass wenn ich in die Hölle komme, was ich 24 Stunden am Tag spielen darf.
Exakt, also freu dich da drauf. Oder benimm dich, eines von beiden. Ob das noch viel bringt, weiß ich nicht. Das soll es auf jeden Fall für diese Staffel gewesen sein. Das war Waxworks, das war unser Let's Play-Format. Wir hoffen echt, es hat euch Spaß gemacht, das anzuhören. Und wie gesagt, wir haben Ideen für weitere Spiele. Wir haben uns nicht hundertprozentig festgelegt, aber wir haben eine relativ gute Idee, was es als nächstes wird. Deswegen sagen wir es jetzt auch nicht direkt, weil kann sich ja ändern. Und wir freuen uns drauf, das wieder zu starten und dieses Mal vielleicht dann auch in den weiteren Verläufen motiviert zu sein, nochmal loszulegen. Da brauchen wir nicht nochmal ein Jahr für. Und schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Schreibt uns auch gerne neue Ideen von Spielen, die ihr in diesem Format hören wollt. Es sollten eventuell halt Spiele sein, bei denen wir eventuell so ein bisschen unterschiedliche Erlebnisse haben können, über die wir uns austauschen können. Also es muss nicht linear sein, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es nicht linear ist und wir, der geht dahin, der geht dahin und dann verschiedene Geschichten quasi so zusammenfassen. Gerne, gerne. Ja,
also Vorschläge gerne, allgemein Feedback natürlich gerne, Bewertungen, sagt weiter, dass ihr uns hört und Spaß daran habt, hoffentlich, weil sonst werdet ihr ziemliche Masochisten, wenn ihr jetzt hier noch dran seid und uns nicht gerne hört.
Aber
wir freuen uns über all diese Dinge, gute Bewertungen, falls irgendwo bewertet werden kann, wo ihr das hört.
Genau.
Und so weiter. Also,
die üblichen
Die
üblichen Kontaktformulare, wie üblich, also sven@hobbykeller.net und martin@hobbykeller.net. Twitter sind wir, glaube ich, beide nicht mehr aktiv, dafür dann auf anderen Plattformen wie Mastodon oder Blue Sky oder Threads oder, mein Gott, mittlerweile blickt man hier durch. Genau.
Ansonsten, hobbykeller.net wurde jetzt also quasi schon genannt, die Homepage, wo ihr das alles findet und lasst uns irgendwas da, damit wir merken, dass ihr mit uns gelitten habt.
Genau. Und dafür wollen wir uns nochmal förmlichst entschuldigen. Es tut uns sehr leid. Und wir hören uns euch, ihr hört uns, wir hören uns alle hoffentlich dann in dem neuen Format oder in der neuen Staffel von Hobbykeller Plays. Was weiß ich, wie wir den Quatsch jetzt eigentlich nennen. Naja, bis dahin auf jeden Fall. Tschüsschen.
Ciao, ciao. Bis auf ein anderes Mal.